Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Buonasera.
Buonasera. Jetzt sind wir schon wieder international hier.
Mr. International, ja. Come stai?
Okay.
Okay, mal gucken, wie lange das geht. Nicht lange.
Du hast nicht wirklich Italienisch dazugelernt, oder?
Dazugelernt? Nee, das sind die Grundzüge, nee, die kannte ich schon als Vierjähriger.
Okay.
Da hat sich nicht viel getan.
Ist nicht so viel passiert.
Nee.
Okay.
Da sind nur noch ein paar Bruchstücke aus Eros Ramazzotti-Liedern noch hängen geblieben.
Mhm.
Wo ich nicht mal weiß, was ich sagen würde, wenn ich sie sage.
Ach so. Also wirklich wie so ein Kind. Einfach Worte nachsingen, keine Ahnung,
genau.
Was es bedeutet. Ja.
Meistens falsch nachsingen ist ganz wichtig.
Mhm.
Ja. Alecta movet. Alecta, sage ich nur. Ja. Und was gibt's bei dir Neues?
Nix eigentlich.
Nix Neues zu berichten,
nee,
Mensch.
Nee, leider, nee.
Langweiliges gerade Rentnerleben oder was?
Ja. Damit hab mich ein Regisseur neulich auch gefragt, so, und wie ist es dir ergangen so in der Zwischenzeit, weil da halt irgendwie ein paar Tage vergangen sind, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, und dann meine ich, oh, ist unspektakulär.
Ist ja unterm Strich, hat sich unser Lifestyle nicht groß geändert, ja. Bist ja immer noch Schauspieler, ich bin ja immer noch DJ, wir nehmen immer noch einen Podcast auf.
Ja, ist alles same, same.
Gucken immer noch Filme und machen ab und zu mal so anderen Kram, aber im Grunde genommen ist jetzt nicht so, dass ich in den 5 Jahren, dass man sagt, so ja, ich habe jetzt ein Haus gekauft und ja, ich habe jetzt eine Familie gegründet und ja, wir haben jetzt den zweiten Nachwuchs, nichts dergleichen zu berichten.
Also wenn du einen zweiten Nachwuchs hättest, dann würdest du hier auch nicht so regelmäßig sitzen, Alter. Das ist, also das merke ich schon immer wieder, das ist so krass, Alter. So die Freunde in meinem Umfeld, die jetzt halt echt, eine Menge von denen haben halt junge Kinder, die sind so raus,
ja.
Also einfach komplett.
Damit binden ja die Frauen dich ans Haus mit Kindern.
Gott. Okay.
Damit sie den Freundeskreis entzweien. Das ist der große Plan. Die schüttelt den Kopf.
Hast du doch schon mit Adolescence angefangen oder was?
Nee, habe ich nicht gesehen. Du etwa?
Nee.
Auch noch nicht. Okay. Ja, sehr gehypt. Will ich noch gucken. Trotz Hype.
Aber hast du das mitbekommen, dass da ein britischer Politiker das Ding, weil das so ein Erfolg war in UK, hat der das im Parlament angesprochen und jetzt beschäftigen die sich mit dem Thema, weil das halt einfach viel zu wenig stattfindet.
Okay.
Ganz geil.
Das ist ja nicht schlecht, wenn so Filme und Serien so größere Kreise ziehen, wenn es auf jeden Fall was bringt oder wenn es Aufmerksamkeit auf das Thema lenkt, dann ist das
Einfluss,
auf jeden Fall gut, ja.
Den wünscht sich natürlich jedes Format, ne? Logisch.
Ja, ja. Das hat Alf, glaube ich, in der Form nicht geschafft.
Wer weiß.
Ja, vielleicht wurde Alf schon mal in irgendeinem Parlament erwähnt. In irgendeiner AfD-Rede, ich bin mir nicht sicher.
Die gab es damals noch nicht. Vor allem in Deutschland, klar.
Ja.
Ja.
Hey, gut, ich hätte auf jeden Fall zumindest was aus business-technischer Podcast-Seite zu berichten. Weil ich kann ja natürlich die Werbetrommel rühren, weil ich war zu Gast bei unseren beiden Herren, Alessandro und Hakan, die uns letzte Woche besucht haben von Wir quatschen über Filme, WQÜF. Und wir haben gleich 2 Episoden aufgenommen, weil wir hatten schon seit Ewigkeiten vor, Es war einmal in Amerika aufzunehmen mit Alessandro, dem du ja in deiner Rezension nicht gerecht geworden bist, mit 9 Punkten, Alter, für einen der besten Filme aller Zeiten. 9 Punkte, what the fuck. Ich habe nicht mal reingehört, um mich nicht beeinflussen zu lassen, um mich nicht aufzuregen. Werde ich vielleicht nachträglich nochmal machen. Aber den wollte ich ja mit Alessandro eh besprechen, weil, wie gesagt, einer meiner Lieblingsfilme und so. Und da hat sich Hakan dazu gesetzt, weil er gesagt hat, das ist für mich ein 5-Sterne-Film. Und ich habe gesagt, okay, wenn Hakan sagt, wenn ich bei Hakan einen 5-Sterne-Film finde oder überhaupt einen Film, der mehr als 3,5 kriegt bei Letterboxd, dann darf er sich natürlich gerne anschließen. Und deswegen haben wir zu dritt diese Episode aufgenommen und reden über Es war einmal in Amerika. Und diese Episode, also wenn jetzt hier unser schöner Bewegtbild-Banausen-Podcast erscheint, müsst ihr nur noch 24 Stunden ausharren, einmal schlafen und morgen müsste die Episode dann online sein.
Okay.
Und dann haben wir gesagt, wenn wir schon mal so in vertrauter Runde zusammensitzen, können wir noch eine Episode aufnehmen, weil die Jungs machen jetzt jeden Freitag Action. Und zwar immer im Wechsel mit den normalen Folgen, die halt länger sind, wo halt über einen Hauptfilm geredet wird und dann über diese Nebenfilme, was Alessandro ja hier berichtet hat. Macht man noch so eine kleine Episode, wo man so über irgendein Thema redet und dann so ein bisschen links und rechts ein bisschen lockerfrei Schnauze plaudert und ich habe mal bei Insta und Hakan und Alessandro auch bei Insta mal gefragt, was denn für unsere Hörerschaft oder für unsere Follower bei Social Media, was für die denn so edgy Meinungen sind. Also so unpopular Opinions, wie man so schön sagt.
Mhm.
Und dann haben wir ein bisschen gesammelt und haben dann darüber geredet in der Dreierrunde. Ging, glaube ich, knapp eine Stunde oder so. Also die Folgen sind halt so ein bisschen kürzer als die normalen Folgen von denen. Da geht es ja halt nicht spezifisch um Filme, sondern irgendwie um so ein bisschen locker flockiges Thema.
Mhm.
Die Episode kommt heute raus. Also während wir diesen Podcast aufnehmen. Das heißt, wenn ihr jetzt die hier hört, dann müsstet ihr definitiv schon mitbekommen haben, dass diese Dreier-Episode mit Hakan und Alessandro und mir schon am Freitag released worden ist. Und die Once Upon a Time in America-Folge kommt morgen.
Aber das heißt, die Frage nach edgy Meinung war gar nicht nur filmbezogen.
Doch, doch, schon auf Filme und Serien bezogen.
Okay.
Also es muss ja schon irgendwie filmrelevant sein. Nicht jetzt so, ja, ich wusste nicht, dass mein Schnösenkel, wenn man den wäscht und so weiter, dann irgendwie leichter reinzumachen ist. Nicht sowas.
Mhm.
Sondern schon filmrelevant. Wo okay. Einer dann gepostet hat, so ja, Anya Taylor-Joy halt Daumen runter und so. Also untalentiert oder Christopher Nolan überbewertet, sowas halt. Und dann diskutiert man halt ein bisschen drüber.
Okay.
Und da sind ein paar Sachen bei, wo ich sage, ja, muss man nicht wirklich drüber diskutieren, weil das
ist Quatsch.
Ist Quatsch. Und andere, wo man sagt, ja, kann ich tatsächlich ein bisschen nachvollziehen.
Okay, aber das heißt, kann man da auch sehen, ne? Weil die Jungs machen das ja auch.
Genau, ist mit Bild, ja. Mich kann man bei beiden Videos sehen. Und ja, und da haben sich natürlich auch viele aus unserer Supporterschaft gemeldet und da ihre Beiträge mit reingeschmissen. Insofern, die haben wir auch beim Namen genannt.
Mhm.
Also schönen Gruß an alle, die sich so ein bisschen beteiligt haben online.
Ja, cool.
An dem Thema, ist ganz cool. Was hättest du denn gesagt, wenn man dich fragt, so nach einer unpopular Opinion, wo du sagst, so, was ist denn eine total edgy Meinung, die du bei Filmen und Serien vertrittst?
Naja, ich glaube, die haben wir hier schon des Öfteren preisgegeben. Also gibt es ja immer wieder. Also ich meine, sowas wie It's a Wonderful Life ist für mich echt ein übler Rotz.
Okay, das war Hoffis Post. Forrest Gump, It's a Wonderful Life und Deer Hunter sind Schmutzfilme.
Oh,
das
hat er, glaube ich. Ja, gut, aber da war also Forrest Gump und Diane da damit reinzupacken, ist natürlich assi.
Ja, bei dir wären es wahrscheinlich dann wieder zwei andere Filme, die man auch, wo andere sagen, so, wie kann man die denn da reinpacken? Also ist
ja, 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 gut, klar, logisch.
Ja, aber gut, Hoffi und du, ihr habt ja auch keine Ahnung. Insofern ist das fein so. Da ihr mit euren edgy Meinungen könnt.
Du wolltest sie wissen,
ja. Also. Ja, ich wollte sie wissen. Ich habe nachgefragt. Nee, ist ja auch gut. Macht ja auch Spaß, wenn man so eine, wenn du ab und zu mal aneckt mit so einer Rezension. Macht das Punkteraten auch interessant.
Also gerade bei so, bei dem Film, Alter, da warte ich noch auf den, der mir das wirklich belegt, anhand vom Narrativ des Films und Handwerk und so weiter, dass das legitim ist, dass dieser Film so einen Stellenwert hat.
Ja, man muss ein bisschen Hang haben zu weihnachtlichen Kitsch, dann ist der gut. Das ist so wie Christmas Story, der ist ja eigentlich auch Schmalz. Das hast du ja ein bisschen
bemängelt. Ja, aber du kannst doch nicht sagen, man muss einen Hang haben zu das und das und das und das.
Habe ich doch gesagt.
Ja, aber das kann doch nicht. Ein guter Film ist ein guter Film. Ziemlich unabhängig von deinem Geschmack.
Nee, das stimmt nicht. Nehmen wir mal an, wir sind jetzt bei deinem anfänglichen Mindset, dass du sagst, so Horrorfilme magst du nicht, weil du willst nicht erschreckt werden. Da willst du euch sagen, es gibt keinen guten Horrorfilm, weil du jetzt keine magst.
Das ist, wenn du jetzt unter einem Horrorfilm einfach mal pauschal zusammenfasst, dass man da erschreckt wird, dann ja, würde das zutreffen. Aber du kannst doch nicht sagen, naja, also muss ein bisschen was für Nazis übrig haben, dann findest du Schindlers Liste gut. Was ist das für ein Käse, Alter?
Ja, aber wenn du keine Animationsfilme magst, dann ist doch nicht automatisch so der Umkehrschluss, dass es keine guten Animationsfilme gibt. Sondern das heißt, dein Geschmack hört halt da auf.
Ja, aber Toy Story wird doch nicht ein schlechter Film, nur weil irgendjemand keinen Bock auf Animationsfilme hat.
Aber das hast du doch gerade so beschrieben.
Nee, ich habe gesagt, guter Film ist ein guter Film, völlig unabhängig von deinem Filmgeschmack. Und das ist eben, ich finde, bei so Filmen wie It's a Wonderful Life würde ich das halt vehement anfechten, dass der halt auch einfach auf dem Papier handwerklich ein guter Film ist.
Ich komme zurück auf diese Meinung.
Mhm.
In naher Zukunft. Möchte ich nur schon mal darauf hinweisen.
Nein, weil ich finde, bei dem, was wir hier machen, gibt's ja schon eine sehr große subjektive Komponente.
Sehr groß.
Und es gibt auf jeden Fall eine überschaubare objektive Komponente, wo du eben so Dinge abfrühstücken kannst, wie Handwerk und sowas.
Klar. Ja, ja, aber die fließt ja auch, also das sind ja eher die wenigen Punkte, die da reinfließen, deine Bewertung. Dass du sagst, ja, du siehst schon, dass der das und das macht und das und filmgeschichtlich und so.
Ja, ich habe dem ja aber auch nicht null Punkte gegeben.
Das ist ja nicht der emotionale Part.
Aber ich finde den halt einfach maßlos überbewertet für das, was er ist.
Ja gut, maßlos überbewertet finde ich tatsächlich auch, ja gut, Casablanca hatten wir neulich, der hat ja auch 6 Punkte von mir gekriegt, aber ist bei maßlos
ja, und überbewertet selbst da, bin ich auch. Gut, aber in einer kleineren Range oder jetzt mit einem kleineren Abstand finde ich.
Mit
weil
nicht so viel Hass, ja.
Selbst du hast ja bei Casablanca bei ein paar Sachen gesagt, ja klar, das ist halt gut gemacht, so Kamera und sonst was.
Ja.
Und eben, ich finde halt, gibt Filme, da kann man das auf jeden Fall anfechten, aber du, ist ja auch Latte.
Wie du gesagt, hast halt leidenschaftlich.
Große Geschmackssache, ja.
Große Geschmackssache. So, aber es gibt auch Punktebewertungen, die mich dann überraschen bei dir.
Mhm.
Weil ich habe jetzt mal unseren Vorlauf genutzt und unser Bastarder, die irgendwie auch 17 Episoden aufgenommen haben und hatte mal zwischenzeitlich immer Zeit, mal ein paar Filme nachzuholen, die hier schon rezensiert worden sind. Unter anderem habe ich es endlich mal geschafft, mit Classic Dave gestern unseren Abend, unseren Videoabend durchzuziehen und mit ihm Sunset Boulevard zu gucken.
Ja.
Also eine große Lücke geschlossen, ein Film, der auf sämtlichen Listen ist, die ich irgendwie durchforste und Oscar-Gewinner und weiß ich was alles.
About Time.
About Time. Und jetzt endlich gestern in vertrauter Runde haben wir uns diesen Film angeguckt. Und jetzt kann ich endlich diesen Klassiker von der Liste streichen und klingeln mit dir, was diese 10 Punkte angeht, weil das ist natürlich ein ganz grandioser Film und ein toller Abgesang auf Hollywood und natürlich eine Metaebene, wie man sie selten gesehen hat in damaligen Filmen.
Mhm.
Also ja, 10 von Otto, 10 von mir und 10 von dir. Logisch.
Geil. Und von Dave hoffentlich auch.
Dave hat ihn bei Letterboxd mit einer 4,5 gelockt. Insofern wird das keine 10 sein.
Der Edgy Dave.
Edgy Dave, ja, ja. Ja gut, 4,5 würde ich jetzt nicht als edgy bezeichnet.
Na eben.
Bei dir wäre es halt so ein halber Punkt so bei so einem Film. Also das ist dann edgy.
Mhm.
Aber ja, also kann man schon mal geben. Wir haben uns tatsächlich nicht darüber unterhalten, also wir fanden es schon geil und so und haben uns dann so ein paar Sachen hervorgehoben, die wir geil fanden. Aber normalerweise fragen wir uns ja auch, wie viele Punkte würdest du geben? Und das haben wir diesmal irgendwie nicht gemacht, weil der wurde dann abgeholt.
Okay.
Und deswegen war ich schon ein bisschen überrascht über die 4,5. Ich dachte so, okay, der wird ihm auch eine volle Punktzahl geben. Hat er nicht.
Hm.
Der schifft. Deswegen ist er ein Bastard und wie ein Banause.
Genau. Aber cool, hast du die Lücke auch mal geschlossen?
Ich habe die Lücke auch geschlossen und das ist natürlich immer noch ein Film, der auf Eriks Poster noch nicht freigerubbelt ist. Und ja, da sind ja einige Filme noch nicht freigerubbelt. Da habe ich gleich noch einen zweiten hinterhergelegt, okay, der da drauf ist. Nämlich Kinder des Himmels.
Okay.
Kann sich erinnern. Mhm. Die Ali, der kleine Ali mit dem Schuh, der die Schuhe der Schwester verliert und so auf dem Markt. Und da gucke ich in die Tabelle, Alter, und Lee gibt ihm 9 Punkte, ey, wo ich dachte, okay, Euphorie Lee hier auf.
Der hat mich voll berührt, Alter.
Auf 120. Ist ein schöner Film, definitiv. Ja. Mochte den auch, hab ein bisschen geschwankt zwischen 7,5 und 8. Hab ihn dann natürlich nachgegeben, weil das schon, weil er schon viel Herz hat und weil das schon ein ganz niedlicher Film ist.
Ach ja.
Also 9 Punkte, ja.
8 oder 9.
Ja, 9 Punkte, Alter. Come on. Das ist ja ganz nett, aber
ganz komm mal, 9 Punkte. Was ist das für ein Argument, ey?
Ja gut, der hat auch 4,2 oder so bei Letterboxd. Also der ist schon sehr gefeiert und ist auch auf diesen 1000 Listen. Insofern
bist du wieder herzlos unterwegs.
Habe ich hier wohl ein bisschen weniger gesehen als der Rest. Aber es ist ein schöner Film, definitiv. Ist gut gemacht und gibt natürlich auch einen Einblick in diese, hat ein bisschen was von dieser Fahrraddiebe und Cinema Paradiso.
Klar.
Coming of Age und mit einer Vatergeschichte mit drin und Familie natürlich wichtig und die Bindung zur Schwester und natürlich auch das Schulthema mit dem, später kommt noch irgendwie so Sportfilm noch mit rein, mit dem Rennen, ja. Also ein Mashup aus vielen Genres, ein Meisterwerk. Ich möchte ihn natürlich nicht unter Wert verkaufen. Und als drittes.
Alter, jetzt hast du ja wirklich einiges geguckt. Warum komme ich nicht dazu? Ach so, ja.
Ja, jetzt habe ich sogar noch einen 3-Stunden-Film geguckt. Also insofern, Alter, weiß ich nicht, war fleißig. Und das Geile ist, ich habe ja schon den Stoff von der Support-Episode geguckt.
Ja,
also
ja, krass.
Gutes Pensum.
Bist gut voraus gerade.
Und wir haben eine Premiere. Ich habe jetzt den ersten Film gerewatcht, den ich im Laufe dieses Podcasts gesehen habe. Weil das gab's noch nicht.
Warum?
Weil ich den Director's Cut sehen wollte.
Ach so.
Und weil ich ihn nochmal refreshen wollte.
Mhm.
Das ist nämlich ein Film, den wir in Episode 6 oder 7 oder so Kino-Trailer durchgenommen haben. Ach so, kann ich auch mal gucken. Und zwar war ich mit Chirus ja in Los Angeles gewesen und da haben wir über unsere Kinobesuche berichtet und ich habe nochmal in die Rezension reingehört und wir haben mehr über das Alamo Drafthouse Kino geredet tatsächlich als über den eigentlichen Film und habe mir jetzt Ari Asters Midsommar angeguckt und zwar im Director's Cut.
Ach ja, geil.
Und der geht 2 Stunden 50 und den habe ich mir irgendwann gekauft und habe gesagt, irgendwie interessiert mich schon dieser Director's Cut, obwohl ich natürlich nicht mehr den direkten Vergleich habe, welche Szenen jetzt drin sind und welche nicht.
Weißt du ungefähr, wie viel länger der ist?
Ja, der ist ungefähr 20, 25 Minuten länger.
Oh.
Und auch hier gucke ich rein und Lee gibt ihm 8,5, Alter, wo ich dachte, was
denn? Aber ja, ich habe den Director's Cut gesehen, ne?
Du hast auch den Director's Cut gesehen? Den gab es auf jeden Fall damals schon, wo du den ja nachgeguckt hast.
Ja.
Von mir hat er 7 Punkte gekriegt, weil ich sehr die Länge zu bemängeln hatte. Da hilft ein Director's Cut, der 20 Minuten länger ist, natürlich nicht so richtig. Aber tatsächlich hat er dazu gewonnen.
Ach.
Ja, vielleicht natürlich das Alamo Drafthouse mit dem leckeren Chicken Wings und den Nachos und dem Milkshake und so die Eindrücke von L.A. Vielleicht war ich auch nicht so 100%ig konzentriert und wusste nicht, was mich da erwartet. Jetzt so alleine auf meiner Couch in groß.
Der ist schon immersiv.
Ja, der entfacht definitiv seine Wirkung und sorgt für so ein flaues Gefühl im Magen und das zieht er wirklich über den kompletten Film durch. Und natürlich habe ich immer noch das eine oder andere auszusetzen. Ich finde Jack Rayner immer noch nicht gut in seiner Rolle, so der den Freund da gespielt hat. Florence Pugh finde ich mega, die ich in der Rezension übrigens Florence Pugh genannt habe, weil habe ich wahrscheinlich vorher noch keinen Film von ihr gesehen und war damals noch nicht so präsent. Fand ich auch ganz lustig, wie die mittlerweile so alle so Weltstars geworden sind und damals in unserem ersten Jahr so kannten wir die halt noch nicht. Und aber geiler Film von Ari Aster, muss man ja sagen. Und gerade so dieser Folkhorror mit freundlichen Leuten, mit Tageslicht und hellen Kleidern und so und da dann diesen Horror unterschwellig da reinzubringen, doch, der ist schon gut. Wahrscheinlich ist Bo is Afraid immer noch mein Favorite aus dem Triple. Aber Hereditary auch von mir ein bisschen überbewertet bei der ersten Sichtung, weil der hat ja auch nur eine 3,5 von mir bekommen, also ist irgendwie bei 7,5.
Wie? Und das findest du überbewertet?
Ja, weil Hereditary einer der besten, also er gilt ja als einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre und der wird ja immer genannt bei von wegen
Aber warum ist 3,5 dann überbewertet?
Nee, nicht überbewertet, so ich finde ihn ein bisschen überbewertet aus meiner Perspektive, was den Rest der Welt angeht. Okay. Da habe ich eine edgy Meinung.
Mhm.
Aber Midsommar hat von mir auch eine 7 gekriegt und ist jetzt bei einer 8. Fast sogar eine 8,5, ich habe kurz überlegt. Aber ist dann doch wegen der Länge bei einer 7 geblieben. Und
Ach, du bist jetzt bei 7 Punkten geblieben?
Nein, ich habe den auf eine 8 geupdatet.
Okay.
Ich wäre fast bei einer 8,5 geworden, fast hätten wir nochmal geklingelt, aber mal ein bisschen hier, mal ein bisschen den Ball flach halten. 8 Punkte.
Nicht verschwenderisch sein.
Nee, nicht verschwenderisch sein. 8 Punkte, also von 7 auf 8 ist schon okay ersprungen. Okay. Deswegen würde ich jetzt nicht verneinen, dass Hereditary eventuell auch geupdatet wird, wenn ich den nochmal gucke. Aber ich weiß, dass ich das Bromborium der Auflösung und hier am Ende sowas, was dahinter steckt und so, da war ich abgeturnt. Das weiß ich, dass das für Punktabzug gesorgt hat. Bis dahin fand ich den richtig gut und atmosphärisch.
Das ist witzig, ne? Weil das ja bei vielen so der Pluspunkt ist nochmal, dass der am Ende so auftritt.
Ja, ich finde, die machen manchmal bei Horrorfilmen, also für mich ist das ein Fehler, dass die versuchen, da jetzt eine Story reinzubringen, wo ich der Meinung bin, wieso? Kann auch ein straighter Horrorfilm sein, weißt du, ohne dass du das große, den großen Überbau jetzt da hinbiegen musst. Und das stört mich meistens so, wo ich dann denke, ja, habe ich nicht gebraucht, so weißt du. Und vielleicht ist das bei der Zweitsichtung, vielleicht verpufft das wieder. Insofern, ich lege meine Hoffnung auf Ari Aster, aber es ist trotzdem natürlich ein Regisseur, der 3 geile Filme gemacht hat bisher. Also muss man ihm lassen. Ja, und diese 3 Filme gemacht und jetzt tatsächlich den ersten Film geguckt, den ich im Laufe dieses Podcasts hier gerewatcht habe. Ansonsten alles andere an Rewatch war ja irgendwann mal in grauer Vorzeit.
Mhm. Cool.
Das erstmal die 3 Punkte Nachreichung, die ich auch in die Tabelle eingetragen habe. Insofern habe ich jetzt meine 7 Punkte von Midsommar natürlich geupdatet auf 8. Also wenn ihr jetzt natürlich in alte Folgen reinhört und ihr hört andere Punkte als in der Tabelle, dann sind das Sachen, die wir eventuell mal nachkorrigiert haben. Mhm. Weil wir machen das Ganze ja schon ein paar Jährchen. Manchmal ändert sich ja irgendeine Auffassung von einem Film oder irgendeine Meinung.
Ja, klar.
Aber jetzt? Let's get down to business, oder?
Mhm.
Dann grüßen wir Mr. Pink, unseren liebsten Lokführer in der Supporterschaft. Der beste von
Wahrscheinlich
allen.
Wahrscheinlich auch der einzige.
Vielleicht. Das lassen wir offen.
Stimmt, ja. Da wissen wir dann nicht über alle Bescheid.
Genau. Und ein sehr sample-affiner Herr.
Mhm.
Und dann steigen wir doch damit direkt ein, weil er hat sich den Film Hitcher, der Highway Killer gewünscht. Ein 80s Classic. The Hitcher.
Mhm.
Für dich eine Erstsichtung?
Oh ja.
Krasser Typ.
Ja, den kannte ich nicht. Ja, weil, also, weißt ja, ne? Das ist ja...
Das ist nicht 97.
Nee, und das ist ja auch ein Genre, was ich schon zumindest früher halt wirklich eher vermieden habe.
Das finde ich ja interessant. Was für ein Genre würdest du den denn packen?
Das ist jetzt aus heutiger Sicht eben wahrscheinlich eine andere Sache. Ich gehe fest davon aus, dass ich den früher halt einfach ganz plakativ als Horrorfilm abgestempelt habe.
Ah, okay, das erklärt es natürlich.
Also kann ich mir nur so erklären.
Es wäre wahrscheinlich nicht ganz verkehrt, wenn man den in der Videothek in der Horrorfilm-Ecke finden würde, aber es wäre wahrscheinlich auch nicht ganz richtig. Also Man nee, hätte ihn wahrscheinlich auch in die Action-Ecke packen können.
Klar,
oder,
aber es ist ja fast ein eigenes Subgenre. Na, so unsere Hauptfigur wird von jemandem gejagt und muss wegkommen. Das gibt's ja oft.
Ja, ist so ein bisschen eine Mischung zwischen Thriller, würde ich sagen, und Horrorfilm definitiv auch. Also es ist schon drin.
Ja.
Ja. Alright, aber wir fangen an mit einem Sample, weil Mr. Pink trägt
lass mal mit Raten anfangen, oder? Weil das müssen wir auch noch machen.
Gut, dann machen wir erstmal Raten. Aber vielleicht würde dir das Sample helfen, den Film zu raten.
Okay, dann spielen wir erst das Sample ein.
Let's go.
Because I cut off his legs. And his arms. And his head. And I'm gonna do the same to you. Sprechen Sie Englisch?
Das ist wahrscheinlich auch das einzige Mal, dass wir so ein Sample in voller Länge.
Das ist tatsächlich das einzige Mal, genau. Das ist
der komplette Track, ey.
Das ist der komplette Track. Wir haben jetzt mal Fabs auf jeden Fall mitgrowlen lassen in seiner Ecke da von der Küche, wo er gerade irgendwie diesen Podcast hört. Insofern haben wir gesagt, spielen wir die Minute mal aus. Und ist eigentlich ganz cool, weil am Anfang hören wir ja Rutger Hauer in der Rolle des Hitchers. Und dann hören wir aber auch einen bestimmten weiblichen Schrei im Laufe des Songs. Und dieser Sample ist ebenfalls aus diesem Film.
Mhm.
Also er wurde praktisch an zwei Stellen gesampled. Und jetzt habe ich mir gar nicht die Band notiert, für diejenigen, die natürlich unsere Metalheads da draußen, die wissen wollen, wie die heißt. Hast du das noch parat?
Nope.
Hast du nicht mehr? Dann muss ich mal kurz gucken.
Aber ich glaube, also ich weiß nicht, ob es der Bandname oder wahrscheinlich eher der Trackname war. Amputation Celebration.
Amputations. Celebrations.
So hieß doch der Track, oder nicht?
Ja, ich glaube, das könnte hinkommen.
Das passt ja auch
die
zu dem,
hat
passt
schon
ja
echt
auch
komisches
zu dem
Volk.
Sample.
Amputation Celebration, ja, Maniac Killer.
Maniac Killer heißt ja, die Band.
So heißt die Band. Mhm. Und
könnte auch so ein bisschen inspiriert sein durch Hitcher.
Dass die natürlich Maniac Killer samplen, ist jetzt nicht ganz so weit hergeholt. Insofern ganz interessant. Ja, gut. Kommen wir zum Film und Punkte raten, weil durch den Sample habe ich jetzt definitiv die Punkte, die ich mir für dich vorgestellt habe, ich jetzt nochmal geändert.
Vorher hattest du die nicht auf dem Schirm, oder was?
Vorher hatte ich andere, jetzt wurde ich ein bisschen inspiriert. Der liest doch woanders. Also es war doch gut, den Sample erstmal einzuspielen.
Okay, weil das so genau meine Mucke ist, ne?
Nee, vielleicht, weil es nicht genau deine Mucke ist. Mhm. Oder weil ich deine Reaktion beobachtet habe während des Samples.
Mhm.
Bist schon mal mehr abgegangen.
Okay.
Okay. Wer fängt an?
Ich kann anfangen. Ich kann mir, also weil ich habe mir für dich ja Punkte aufgeschrieben, weil ich fest davon ausgehe, dass das irgendwie genau dein Ding ist. Und ich sag 8,5.
Alright. Ich sag 7,5 bei dir.
Mhm. Guess, jetzt aber.
Habe ich tatsächlich, da muss ich nicht allzu lange überlegen. Irgendwie.
Mhm.
Schwebte mir die 7,5 von vornherein vor und dachte so.
Was ja schon recht gut wäre, ne? Also
das wäre schon recht gut für so ein, ist schon ein bisschen so ein sleaziger, dreckiger 80er-Reißer, der vielleicht auch nicht jedem gefällt, aber.
Ja, und ein kleiner Film, ne? Hat 6 Millionen gekostet und ja auch das Langfilmdebüt des Regisseurs Robert Harmon.
Robert Harmon scheint eher ein Kumpel von Tom Selleck zu sein, wenn man sieht, was der so in den 2000er Jahren gemacht hat.
Ja.
Weil lauter Jesse Stone und Blue Bloods Episoden, wo ich dachte, okay, kennen die sich?
Ja. Aber Nowhere to Run ist ja schon auch ein Film, von dem man gehört haben könnte.
Ja.
Aber allzu viel hat er nicht gemacht mit 22 Credits. Ähnlich sieht's beim Autor aus, Eric Redd.
Ja.
Was?
Ja, die größten Credits, da lauschen ein paar Fans definitiv auf, weil Blue Steel ist ein bekannter Film von dem Drehbuchautor.
Mhm.
Eric Redd, das ist dieser Cop-Film mit Jamie Lee Curtis. Und Near Dark ist auf jeden Fall für mich ein richtig guter Vampirfilm und ich bin sehr wählerisch bei Vampirfilmen, wie wir wissen. Und Near Dark ist für mich ein Klassiker. Den fand ich schon immer geil. Und,
der ist auch von ihm, ja.
Genau.
Aber auch für ihn war das hier halt das Langfilmdebüt. Mhm. Und so gesehen eben schon ein interessantes Projekt, weil das halt eben so ein bisschen Debütcharakter hat für einige Beteiligte hier. Und
das stimmt. 1986.
1986, ja. So, möchtest du erzählen, was hier abgeht?
Das kann ich gerne machen. Also, unsere Hauptfigur, zumindest der Held des Films oder unser Sympathieträger heißt Jim, wird gespielt von C. Thomas Howell, den ich schon in Soul Man hier hatte mit lustigem Blackfacing. Der spielt hier die Hauptrolle und der braucht Geld und hat einen Job angenommen, nämlich ein Auto zu überführen und muss quer durch die Staaten fahren. Ich glaube, er startet in, das habe ich mir jetzt nicht notiert, weiß
Chicago.
Nicht, von Chicago und muss dann
nach San Diego, Kalifornien.
Muss nach Kalifornien, also genau, also quer durch und dann gibt es ein Unwetter, er fährt durch diesen Regen, hört lustig Musik und in diesem Unwetter trifft er auf einen Anhalter. Und wie wir wissen, Anhalter heißen auch Hitchhiker und das könnte auf die titelgebende Figur ein bisschen hinweisen, weil er lässt den Herrn rein, es ist strömender Regen und so und will ihn natürlich nicht im Regen stehen lassen.
Ja, er macht das vor allem, weil er halt immer wieder einen Sekundenschlaf hat und merkt, er ist echt müde, will aber weiterfahren und denkt sich
richtig,
dann mit einem Anhalter habe ich ein bisschen Gesellschaft und dann
das ist dann der nette Nebeneffekt. So ja, ja, genau, weil er mal wegpennt und fast irgendwie so einem LKW vorne frontal reinfährt und deswegen hat er so natürlich ein bisschen Ablenkung auch. Das Problem ist, dass er sich da jemanden ins Auto geholt hat, der jetzt mit dem nicht gut Kirschen essen ist, weil der verhält sich schon sehr seltsam. Also die kommen dann kurz Zeit später irgendwie kommen die bei so einem VW-Käfer, der irgendwie rechts am Straßenrand steht, irgendwie vorbei und Jim will halt gucken, was da los ist und bremst halt so ein bisschen ab und der Anhalter neben ihm drückt ihm halt so den Oberschenkel runter, so von wegen, dass er Gas geben soll und fährt halt dran vorbei. So war gesagt, so ja, lass uns jetzt nicht da irgendwie ablenken lassen und so. Und das sind schon alles Momente, wo er sich ein bisschen komisch verhält und auch das, was er sagt, wirkt eher bedrohlich als von wegen der nette Typ von nebenan.
Geht ja auch schon damit los, dass er ewig braucht, um überhaupt mit einem Namen rauszurücken. Also er stellt sich ja gleich vor, so I'm Jim Halsey.
Stimmt.
Und wie heißt du? Und dann dauert das halt irgendwie ewig, bis er mal rausrückt, dass er John Ryder heißt.
Ja gut. Aber da könnte man ja noch denken, vielleicht ist er schüchtern.
Ja, aber das Gleiche ist ja auch mit wem, wo musst du hin? So, soll ich dich irgendwo rauslassen? Ne? Und dann sagt Stimmt. er ja auch nichts.
Ja, ja, fahr ja erstmal so von wegen, ja. Hm. Ja, ist schon ein mysteriöser Typ und der will ihn auch so schnell wie möglich wieder aus dem Auto raus haben, als er dann noch unfreundlicher wird und dann wird's bedrohlich. Und das schlägt so weit um, dass ihn dann Jim letztendlich aus dem Auto stößt mit Gewalt während der Fahrt und er dann auf die Straße fällt und Jim dann wegfährt und denkt, er ist ihn los. Aber der ist ihn noch lange nicht los, weil der setzt sich auf die Fährte und es kommt bald raus, also bald erfährt Jim, dass es einen Serienkiller gibt, der da sein Unwesen treibt und schon einige Leichen auf dem Kerbholz hat und dass eben der besagte Hitcher, den er mitgenommen hat und dass der besagte Herr, der sich als John Ryder vorgestellt hat und der hat es jetzt persönlich auf Jim abgesehen, weil der läuft ihn dann immer wieder über den Weg und verfolgt ihn und Jim muss dann den Hitcher irgendwie loswerden oder muss ihn irgendwie bekämpfen und das Problem ist, dass sich dann noch die Gesetzeshüter einschalten. Ich glaube, das ist noch kein Spoiler, oder wenn man das verrät.
Nee.
Weil die Spur, die sich der Hitcher dann irgendwie nach sich zieht, der Verdacht kommt dann auf Jim. Mhm. Weil er wird dann dieser junge Mann, der dann irgendwie immer gesehen worden ist an bestimmten Tatorten, wo dann Leichen hinterlassen worden sind, der ist dann der Verdächtige Nummer 1 in diesen Mordfällen und das heißt, dass er dann gesucht wird von den Behörden, weil er wird nämlich verdächtig, diese ganzen Leute umgebracht zu werden. Das heißt, Jim ist plötzlich ein Mordverdächtiger. Und zusätzlich noch auf der Jagd von diesem verrückten Serienkiller. Also auf der Flucht von diesem verrückten Serienkiller. Ja, unterwegs flüchtet er sich kurz in den Diner, um da mal ein bisschen Luft zu schnappen und was zu essen und was zu trinken. In diesem Diner bedient die junge Nash. Die wird gespielt von Jennifer Jason Leigh. Auch ein bekanntes Gesicht der 80er, 90er. Mhm. Auch noch sehr jung. Und bei den Cops ist noch Jeffrey DeMann dabei, den kennt man aus Walking Dead und Co.
Green Mile.
Genau, aus Green Mile, den sehen wir später noch als Sheriff. Und besagte Nash und Jim tun sich dann auch irgendwann im Laufe des Films zusammen. Viel mehr würde ich jetzt auch nicht erzählen, was die Story angeht, oder?
viel mehr ist es ja eigentlich viel mehr ist auch es nicht.
Ja, ja, das stimmt, ja.
Es lebt halt sehr stark davon, dass es schon auch, ich glaube, damit verraten wir nicht zu viel, es kommt zu mehreren Treffen, Aufeinandertreffen von Jim und John.
Ja.
Und der schafft das aber eben immer wieder, das so aussehen zu lassen, als wäre Jim halt der Verdächtige aus Sicht der Polizei und ja.
Ja, weil niemand hat was von diesem John Ryder jemals gehört, niemand hat ihn je gesichtet und so und also wenn Jim natürlich diese Story über den erzählt, klingt das wie so Ausflüchte, weißt du, dass er jetzt seinen Kopf da aus der Schlinge ziehen will vor den Cops, weil die haben noch nie was von, wie gesagt, der ist niemand untergekommen, dieser Typ, von dem er jetzt erzählt, so, der ist halt das große Mysterium.
Ja, und vor allem,
keiner glaubt ihm.
Was ich finde, was der Film recht gut macht, ist, dass eben die fehlende Motivation oder die zumindest nicht offensichtliche Motivation von John, die nagt ja nicht nur an der Hauptfigur. So, das macht ja was.
Ja.
Und dass er ihn auch immer wieder aufsucht und mal ganz ehrlich, der hätte diverse Chancen gehabt, ihn umzubringen und aber irgendwie scheint er ja einen Gefallen daran zu haben, ihm nur zu zeigen, so, hey, ich könnte jederzeit, wenn ich will, so, ich hab dich immer im Blick. Und das ist ja so das, was ihn ja peu à peu so auch durchdrehen lässt, ne? Oder wo das halt dann irgendwann nicht nur bedrohlich wird, sondern halt auch so ein Psychospiel.
Er ist, glaube ich, also dieser Lebenswillen-Moment, wo Jim hat sagt, nee, ich will hier noch nicht sterben in diesem Auto und so hin und her und stößt ihn dann raus aus dem Auto. Das ist, glaube ich, so der Schlüsselmoment, als John Ryder sich so auf ihn fixiert hat. Weil er gesagt hat, okay, der Typ hat so einen Lebenswillen, der gibt sich nicht so hin als Opfer wie die anderen, die ich irgendwie umbringe. Und das ist so ein bisschen der Moment, wo er als Löwe so mit der Beute spielt, weißt du, mit der Maus. Und
ja, vor allem, ich kann mir gut vorstellen, weil es so konträr ist zu dem, was er will. Ne? Weil das ist ja, kann man ja fast schon auch als Todeswunsch bezeichnen, die Mentalität, mit der er rumrennt. Weil der ist ja, der ist zwar gut in dem, was er macht, aber der verhält sich ja nicht vorsichtig oder so.
Ja, aber wie, obwohl er sich nicht vorsichtig verhält, sondern so ein bisschen wie die Axt im Walde, wie erklärst du dir das, dass er trotzdem irgendwie, dass man ihm nicht auf der Spur ist, dass keiner von ihm gehört hat, dass man...
Ja, weil er eben gut ist in dem, was er macht, aber ich meine jetzt so, gerade in der Auseinandersetzung mit Jim gibt es dann ja auch diverse Situationen, wo Jim ihn umbringen könnte und John legt es ja förmlich drauf an.
Ja, ja. Das, ne? Ist so, also eine ganz komische Bindung, die da entsteht.
Ja, und das beiden. Aber die hat eine Entwicklung und das ist halt, das finde ich ziemlich spannend an dem Film. Dass der nicht nur eben dieses, wir haben einen bedrohlichen Slasher und unsere Hauptfigur muss vor dem flüchten, sondern der hat noch irgendwie ein anderes Interesse an dem, was aber die Bindung zwischen denen ausmacht. Und das ist irgendwie so geil creepy.
Ja, ja, ist
an
es.
Dem Film.
Aber die halbe Miete ist definitiv Rutger Hauer, Alter.
Ja, mehr schon, als die halbe, Alter. Das ist schon
der
krass.
Schon in Blade Runner irgendwie seinen Stempel drauf gedrückt hat und Alter jetzt hier als Antagonist, als dieser besagte John Ryder, ja, in diesem Film.
Komplett seine Show, weil
krass, also, zur Hölle, Alter.
C. Thomas Howell kommt da halt schauspielerisch auch leider nicht ran.
Nee, das stimmt.
Weil das schon echt geil ist, was Rutger Hauer da macht. Also diese Kombination aus Bedrohung und... Aber es ist gar nicht so dieser platte Wahnsinn, den man halt sonst auch oft kennt, ne, von solchen Figuren, sondern irgendwie macht er das ja, hält er es ja so ein bisschen mysteriös.
Und,
weil er ist ja auch nicht blöd. Also so, nee, wie er die Figur spielt, ist es ja auch ein cleverer Typ.
Mich hat es halt krass an Hannibal Lecter erinnert, weil der ja auch recht eloquent ist und der wirkt, also der John Ryder wirkt auf jeden Fall belesen und hin und her und als wenn er schon eine Menge erlebt hat und das ist auf jeden Fall kein dummer Killer, sondern...
Naja, vor allem auch wie er die beobachtet, ne, also klar, mit diesen blauen Augen ist es natürlich auch immer krass inszeniert. Ja. Und da würde ich nämlich sofort zum nächsten, für mich sehr großen Pluspunkt kommen bei dem Film. Ich muss den DOP erwähnen, Alter. Weil die Bilder, John Seal, immerhin Oscar prämiert für einen englischen Patient. Also der Typ hat große Filme gemacht. Mad Max Fury Road ist ja von dem.
Ja, der einzige Zeuge mit Harrison Ford hat er gemacht. Also hat schon einige auf der Vita.
Ja.
Aber hallo, Alter.
Und was hier für Bilder drin sind. Also das hatte für mich so zum Teil so Badlands-Vibes. Mit diesen Weiten und dann den Sonnenuntergängen und so, ne? Und dass du zum Teil auch dann nur so Silhouetten hast. Aber Alter, da sind so viele geile Shots dabei. Wie geil ist dieses Ding, wo er auf diesem LKW-Parkplatz zwischen den LKWs durchrennt und im Regen und du hast dann so eine Flucht von den LKWs und er dazwischen.
Das ist ein krasser Shot, ja.
Da sind so geile Bilder dabei, Alter, wo ich dachte, wie zur Hölle?
Ja, ja.
Also halt wie bei so einem großbudgetierten Film.
Ja, richtig kreativ. Es gibt ja eine Stelle, wo eine bestimmte Person dann wieder aufsteht von der Straße. Mhm. Und die Kamera rast dann so ran und fährt so an ihm hoch, weißt du? Ja. Und ich denke so, Alter, wie geil ist dieser Shot so? Ich dachte, okay, John Seal müssen wir definitiv hier erwähnen, weil es großartig.
Ja, also ja. Wirklich war schwer beeindruckt von den Bildern, weil das irgendwie erwartet man das bei der Sorte Film halt nicht. Mhm. Und der kommt aber wirklich wie großes Kino daher und das macht eine Menge aus, Alter, für die Story, weil der, ich finde, der ist schon dadurch halt auch wirklich durchgehend spannend.
Auf jeden Fall ist er, der ist schnörkellos und spannend und der ist, hier steckt mehr drin, als man denkt. Also man könnte meinen, das ist so wieder so ein Videothekenreis aus den 80ern, aber der ist schon, der hat schon definitiv einige Qualitäten, mal abgesehen von Rutger Hauer und der Kamera und so, weil der ist tatsächlich ein bisschen, also man kann darüber diskutieren, wer dieser John Ryder ist. Also was ich übrigens auch interessant fand, ist, dass die Idee kam dem Autor Eric Red beim Hören des grandiosen Songs der Doors, nämlich Riders on the Storm, wo es ja auch einen Serienkiller gibt, der irgendwie per Anhalter da irgendwie sein Opfer sucht. Und das war die Inspiration, wo er gesagt hat, das ist einer seiner Lieblingsfilme und da würde er gerne einen Film draus machen. Da kam irgendwie Terrence Stamp erstmal ins Rennen. Der hat dann gesagt, so, der ist gerade woanders vom Mindset und kann diese Rolle nicht übernehmen, weil er gerade irgendwie andere Rollen sucht als das. Hm. Sam Elliott war wohl schon besetzt und der war wohl schon super furchteinflößend und so, weil damit sieht Thomas Howell schon irgendwie im Büro saß und der Schiss vor dem hatte. Sam Elliott konnte dann irgendwie nicht aus Zeitgründen und dann ist irgendwie Rutger Hauer nachgerückt und das war schon ein guter Move für den Film.
Ja.
Und da sind allgemein so ein paar Sachen in dem Film, die halt gut geworden sind, weil im Hotel zum Beispiel zwischen Nash und Jim sollte ja so eine Sexszene stattfinden, die ja typisch war für so einen 80er-Jahre-Film.
Klar.
Unsere beiden jungen Hauptfiguren mussten natürlich früher oder später Sex haben. Mhm. Und Jennifer Jason Leigh intervenierte hier tatsächlich an der Stelle, weil sie gesagt hat, es fühlt sich irgendwie falsch an, weil, Alter, wir haben hier massig Tote, wir haben zwei junge Menschen, die flüchten gerade um ihr Leben und dann wird trotzdem irgendwie gefickt. So. Ja. Also das fühlte sich irgendwie nicht richtig.
Ist ja genau das, was man dann auch immer wieder kritisiert an solchen Filmen, dass das halt nicht in die Stimmung passt und sich so forciert anfühlt.
Richtig. Und diese Klischees umschifft er halt gut.
Ja, weil der hält die Stimmung. Das ist eben das, was ich so geil finde an dem Film. Das macht den halt auch super kurzweilig und echt spannend über weite Strecken.
Der ist schon sehr spannend.
Und es ist also auch wieder relativ untypisch für die Sorte Film. Nicht jede Figur hält sich massiv bescheuert.
Ja.
Also, weil so sein Druck, da wegzukommen und irgendwie das Richtige zu tun, das wird schon auch immer wieder gut verdeutlicht, finde ich. Es geht für mich erstaunlich gut auf alles. Mhm. Find's echt, ich war schwer überrascht, Alter. Und dann auch so vom Narrativ her, der macht ja ein paar Sachen, also, die du nicht erwartest. Mich hat der wirklich an der einen oder anderen Stelle hart überrascht. So.
Das Finale wahrscheinlich auch, oder? Also.
Ja, das weniger, aber zum Beispiel, wie es mit einer Figur zu Ende geht?
Ja, meinte ich ja. Also die Stelle meinte ich ja beim Finale.
Ja,
also nicht jetzt das
noch
komplette Finale, sondern schon die Stelle ist schon.
Ja. Mit dem LKW, ne?
Ja, genau.
Und, wo die ich dachte, im Ernst, Alter, wie geil. Also so, nur konsequent einfach.
Voll, ja. Und geil inszeniert und geschnitten, Alter. Also so ein bisschen.
Auch geil, ne?
Bisschen Mandela-Effekt, dass du dir einbildest, okay, du hast die Szene gesehen und so und dabei.
Ja, genau. Aber wie geil, dass das Hauers Idee war, ne, die Nummer so aufzuziehen, weil ursprünglich wäre es ja an der Wand gewesen.
Ja, stimmt.
Ja, kryptisch für die den Film nicht gesehen haben.
Aber die ihn kennen, wissen Bescheid.
Wissen Bescheid, ja. Und laut Trivia Facts ist das ja auch einer der Lieblingsfilme von Christopher Nolan.
Ja. Finde ich gut.
Ich kann es tatsächlich verstehen, ey, weil das ist wirklich, mich hat der hart geflasht von den geil.
Das freut mich auf jeden Fall, weil ich mag den auch sehr.
Cool.
Und ich habe den ja in grauer Vorzeit gesehen, habe mir irgendwann das Remake angeguckt von 2007, wo Sean Bean mitspielt und natürlich eine sehr geschätzte Person, Sophia Bush, war diesmal auf der Flucht. Also wir hatten diesmal eine weibliche Protagonistin als jetzt diesmal einen männlichen. Und sie hat sich dann angelegt mit dem Serienkiller. Und den fand ich schon auch richtig gut. Das ist echt ein gutes Remake gewesen, was daraus gekommen ist. Aber da ist es Ewigkeiten her, dass ich das Original gesehen habe. Und das ist schon nochmal eine andere Liga. Also der kommt da natürlich nicht ran. Aber es ist trotzdem eins von den Remakes, wo ich sage, den kann man auch gut machen. Das ist auf jeden Fall auch ein guter Film.
Mhm.
Kann ich an der Stelle empfehlen. Und es ist, wir hatten es ja, wir haben eingeleitet damit, es ist ja irgendwie eine Mischung aus Thriller und Horrorfilm. Und man kann sich wirklich an der einen oder anderen Stelle fragen, weil du hattest ja so Slasher, du hast, glaube ich, den Slasher-Vergleich gebracht.
Mhm.
Und auch hier hatte ich so ein bisschen Flashbacks an diverse Slasher, wo du auch nicht immer klären kannst, Alter, wo kommt der jetzt plötzlich her? Oder wie ist der jetzt plötzlich an einen bestimmten Ort gekommen? Also kann man sich die Frage stellen, ist John Ryder wirklich eine reale Person? Oder steckt da mehr dahinter, weißt du? Weil der ist ja wirklich schwer kaputtbar und taucht dann an Orten auf, so, weißt du, wo er eigentlich schon längst irgendwie hinter ihm sein müsste und so. da fragt man sich schon so, Alter, what the fuck? Wer ist der? Wer ist diese Figur?
Ich finde es auch sehr schön, als er ihn das erste Mal dann im Regen aufsammelt, macht er die Tür auf mit den Worten, ich mache jetzt genau das, von dem mir meine Mutter immer gesagt hat, ich soll es nicht machen.
Ja, stimmt.
Das ist halt wirklich so, oder? Fahr nicht per Anhalter, nimm niemanden mit. So
nimm keine Fremden mit, ja.
Ja, so geil.
Und wie viel Rutger Hauer hier auch selbst irgendwie improvisiert hat in den Szenen, so, weißt du, also die Szene mit dem Messer und der Träne und so, weißt du, oder mit der Spucke, das sind so alles Sachen, die auf seinem Mist gewachsen sind. Das stand so nicht im Drehbuch, also ist ein krasser Typ. Ziemlich herber Verlust auf jeden Fall für die Filmlandschaft. Also wenn der den Antagonisten gespielt hat, ist das auf jeden Fall eine Aufwertung des Films, kann man nicht anders sagen.
Mhm.
Ja, freut mich, Alter.
Ja, ich hatte echt Spaß mit dem.
Cool. Habe ich mir schon gedacht, dass du den nicht scheiße findest. Ich wusste halt nur nicht, wie gut du den findest. Aber dann habe ich wahrscheinlich eventuell zu niedrig gestapelt.
Also der einzige Manko ist halt wirklich eben, dass das ein bisschen ein Gefälle ist, schauspielerisch.
Ja, aber er macht es trotzdem. Hätte auch so Kevin Dillon sein können, oder? Der irgendwie
genau.
Die Rolle spielt, die Frisur.
Der hätte auch, genau, gerade in der Zeit, der hätte voll gut da reingepasst.
Das ist die Liga, ja.
Ja, aber also er macht das solide, sag ich mal. Das Ding ist, das Problem ist ja erst, das Problem ist ja eher das, dass Rutger Hauer das halt sensationell macht. Und
dadurch ist das Gefälle natürlich auch groß, ja. Ja. Ja, da kacken die anderen natürlich ab, aber ist, wie du sagst, Jennifer Jason Leigh und Jeffrey DeMann und so, das ist alles.
Das kauft man ja auch alles nur Staffage, ne? Also es geht ja wirklich schon im Kern um die beiden. Und
um das Duell, ist richtig.
Über eine Stunde 37 und das ist wirklich, finde ich, keine Minute zu lang.
Das stimmt. War auch kein Erfolg an den Kinokassen, kann man erwähnen. Hat 6 Millionen Budget gehabt, ist jetzt kein Riesenfilm, hat 5,8 Millionen eingespielt, also hat nicht mal die Kosten eingebracht.
Ey, aber das ist doch bestimmt die Sorte Film, der auf Video übelst.
Der ist auf Video durch die Decke gegangen, weil den haben definitiv viele gesehen damals. Da, das ist noch eine Zeit, wo ich gesagt habe, weil der Pitcher war definitiv ein Name.
Mhm.
Also.
Glaube ich sofort.
Denke schon.
Ja, ich bin sehr froh, den gesehen zu haben.
Sehr geil. Freut mich. Ja, dann kommen wir zu den weiteren Punkten, oder?
Mhm.
IMDb 7,2. Metascore hier sehr, sehr schlecht mit 32.
Also ja, das finde ich auch krass.
Finde ich ein bisschen daneben, dass der so rot ist. Letterboxd 3,6.
Mhm. Hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich hätte gedacht, dass der da einen höheren Stellenwert hat.
Naja, sind doch alle Azi-Fazi hier bei Letterboxd, Alter. Die sind doch keine.
Naja, aber das ist doch fast. Also unter der Sorte Film ist das doch fast ein Arthouse-Film, Alter.
Die sehen das nicht so. Denen fehlt hier die komplexe Handlung.
Mhm.
Die komplexe Handlung fehlt.
Naja, aber guck mal, gerade mit dem Ding, was du jetzt da aufgemacht hast am Schluss, man könnte halt wirklich die Frage in den Raum werfen, ist John Ryder überhaupt real oder nicht? Ne? Ja. Oder ist es unter Umständen Jim Halsey selbst oder dreht meine, der einfach
der
am
Der Name
Rad
klingt ja
so.
Schon arg ausgedacht, Alter.
Ja, ja, klar.
Wer heißt denn John Ryder, Alter?
Ja.
Einsamer Anhalter, den man irgendwo aufsammelt, heißt John Ryder. Entschuldigt, bitte.
Ja, ja, und deswegen könnte man hier halt schon so eine philosophische Frage in den Raum werfen. Ja. Also deswegen weiß ich nicht, ob.
Kämpft er gegen sich selber?
Ja, ja.
Also ja, ja, klar.
Wäre ja alles drin und deswegen weiß ich nicht, ob der vielleicht einfach seiner Zeit voraus war oder was da los war in den 80ern.
Ihr denkt, ihr seid schlau, aber.
Gottverdammte Scheiße!
Ihr seid Idiots.
Idiots.
32 Meter Score.
Ja, das ist schon hart.
Ja, mit der 8,5 hast du ein bisschen, hast du einen halben Punkt zu viel draufgelegt, kriegt eine 8 von mir.
Mhm.
Der gute Hitcher. Geiler Film trotzdem. Von dir?
8,5
von Lee.
Ja.
Cool.
Das hätten wir nicht gedacht, dass ich hier besser bin als du.
Nee, das hätte ich echt nicht gedacht. Also, dass ich mich hier im Punkt verhaue, hätte ich jetzt, die 8 war noch im Rahmen des Möglichen.
Mhm.
8,5 ist krass, aber freut mich auf jeden Fall. Ja, schnörkellos, geiler Film, Score, Kamera und so, alles Gute, guten Job hingelegt.
Naja, ich finde, also gerade nachdem halt vieles, was heute so rauskommt, manchmal echt schwierig ist im Hinblick auf, ich glaube, die wissen selber nicht, was sie da wollten.
Mhm.
Ich finde das halt sehr erfrischend auch, wenn man dann mal wieder so einen Film sieht, der eine Sache will und dann auch genau das macht und nicht noch mit der größten Verzweiflung versucht, alle abzuholen, die mit dem Genre nichts anfangen können.
Ja.
Ja.
Das stimmt, ey. Ja, das ist so. Und du weißt es in den 80ern, das meine ich eben, dass hier noch so ein bisschen Herz und Seele in diesen Thrillern und den Actionfilmen drin steht. Ich meine, die Stunts auch mit den Autos und so, weißt du, das hat alles irgendwie handgemacht. Und heute siehst du halt so einen generischen Netflix-Actionfilm, weißt du, mit generischen CGI Action-Momenten, so, wo du denkst, ja, irgendwie ist das nicht.
Da Alter. Hast du ja hier einen 6-Millionen-Dollar-Film, der wirklich viele sehr spannende Momente hat. Mhm. Und ja, eben, da hast du so einen Actionfilm à la Grey Man und der
braucht kein Mensch,
sich zu keinem, der kostet, weiß ich, wie 300 Millionen, 200 und
geht eine Stunde länger meistens.
Und holt dich zu keinem Zeitpunkt in so eine Spannung wie dieser Film.
Ja, ja.
Das ist schon krass.
Das ist dann, das wirkt so, so wie Plastik, Alter, im Gegensatz zu so einem Film. Mhm. Das hat ja noch viel mehr Seele. Na gut. Dann kommen wir zu einem Film, der noch mehr Jahre auf dem Buckel hat.
Okay.
Und das letzte Los von meiner 10-Erziehung wird jetzt abgehakt von mir und das ist zugleich auch eins der größten. Den hat Snake im November 23 hier reingeworfen, also knapp anderthalb Jahre später gibt es hier die Rezension vom Top-Rated-Movie Nummer 174.
Boah, so weit unten ist der?
So weit unten ist der, ja. Wie ein wilder Stier, Raging Bull von Regisseur Martin Scorsese. Regisseur von Michael Jacksons Bad Video.
Da das könnte man ihn dran kennen. Schockierend, Alter.
Du dachtest, der wäre höher?
Ja, hätte ich echt gedacht.
Mhm. Coolerweise hast du den mitgeguckt.
Ja, weil es einfach wirklich lange her war, dass ich den gesehen habe.
Bei mir auch.
Und ja. Scorsese hat bei mir einen besonderen Stellenwert. Witzigerweise habe ich gestern in diese neue Serie reingeguckt von Apple TV Plus, The Studio, wo Seth Rogen diesen Studio-Executive spielt. Und da geht es darum, dass Martin Scorsese ein Projekt mit dem machen will. Und deswegen spielt er halt auch mit, selbst. Ja.
So Entourage-mäßig, okay.
Mm, total. Spielen ganz viele prominente Menschen sich selbst.
Ach, wusste ich gar nicht, dass das so Meta ist. Okay, ich dachte, das wäre so fiktiv. Okay. Und taugt die was?
Ja, vor allem eben, ich hatte halt davor Raging Bull geguckt. Und deswegen war das, ein bisschen schräg. Mhm. Ja. Ja, doch, also ich habe jetzt erst den Piloten gesehen, aber das ist inhaltlich natürlich schon voll meins. Es geht ums Filme machen. Ich fand ja auch diese, aber das war HBO, ne? Das war nicht Apple TV Plus. Ach stimmt, da habe ich auch noch nicht drüber gesprochen. Aber weil es erst nur eine Staffel gab, das Ding mit Daniel Brühl war HBO, ne? The Franchise.
Kann sein.
Was um sowas MCU-ähnliches ging.
Ja, könnte sein. Die geht noch weiter, ne?
Ey, auf jeden Fall hoffe ich doch sehr, weil die hat mich sehr unterhalten, Alter.
Okay.
Die war echt cool.
Ja, kommen wir zu Raging Bull. Also ja. Drehbuchautoren Joseph Carter hat zusammen mit Peter Savage und Jake LaMotta tatsächlich, um den es hier in diesem Film geht, das Buch verfasst. Das war 1970. Und dieses Buch hat Bobby De Niro irgendwann gelesen und therapierte dann Scorsese, seinen großen Mentor, diesen Stoff doch zu verfilmen. Scorsese war momentan in keinem guten Bereich, weil der hat einen riesen Flop gelandet mit New York, New York vorher.
Mhm.
War schwer auf Droge. Und
Scorsese?
Ja, war kokainabhängig zu der Zeit und war definitiv an einem dunklen Ort. Als De Niro ihm gesagt hat, Digga, nicht nur ich brauche diesen Stoff, sondern du brauchst diesen Stoff auch, weil du brauchst einen großen Film und das hat Stoff für einen großen Film und das würde dich da aus diesem Loch wieder rausholen.
Wusste ich gar nicht.
Weil Marty hatte tatsächlich das Mindset, dass er gesagt hat, okay, dieser Film wird auch wieder kein Hit werden. Der ist mit Mean Street, hat einen Achtungserfolg gehabt, dann hat er Taxi Driver hingelegt und das war's mit seiner Karriere in Amerika. Also wahrscheinlich wird er dann wieder zurück nach Europa gehen und wird kleine Filme drehen. Das war so sein Ding, dass er gesagt hat, okay, einmal will er nochmal irgendwie einen Amerikan-Film drehen und das war's dann wahrscheinlich für diesen Kontinent. Für Hollywood und Scorsese. Sollte natürlich alles anders laufen, aber das war zumindest das, was er sich vorgestellt hat. Das Problem ist, Marty hatte nicht wirklich Bock, weil der interessierte sich null für Sport. Er kapierte überhaupt nicht die Faszination dieses Boxsports. Er war eher so ein Typ, der natürlich der Musik nicht abgeneigt war. Er mochte Kunst, er mochte halt so Filmgeschichte und so. Aber alles, was so Sportarten angeht, Baseball, Boxen, Fußball, alles, was es gibt, ging komplett an ihm vorbei. Und das ist natürlich ein großer Bestandteil dieses Films. Und deswegen hat er sich von vornherein eigentlich dagegen gesträubt, dieses Buch zu verfilmen. Aber De Niro hat auf jeden Fall nicht locker gelassen und hat ihn dann dazu gebracht, letztendlich diesen Film zu inszenieren.
Das ist witzig. Ich finde ja tatsächlich, dass es bei dem Film im Kern nicht um Boxen geht.
Nee, geht's auch nicht. Aber das ist eben, jetzt hast du auch den Grund dafür genannt. Weil das ist das Motiv von Scorsese gewesen, dass er gesagt, okay, es sind nicht primär die Boxszenen, es ist kein Boxfilm. Erstens ist es das. Es ist eine Charakterstudie, es geht um die Privatperson Jake LaMotta in großen Teilen. Und zweitens wollte er keinen Rocky drehen, wo es ja wirklich um Boxen geht, weißt du, wo man natürlich auch sieht, was für ein Typ er ist, aber das ist ein Boxfilm. Und zwei Jahre davor war der ja ein Überhit gewesen, also musste man sich irgendwie von Rocky unterscheiden. Also hat er natürlich mega Wert auf das Privatleben von Jack LaMotta gelegt. Seine Beziehung zum Bruder Joey, die Ehe mit Vicky und die Boxszenen sind trotzdem grandios geworden, weil du kannst es jetzt natürlich akkurat nennen, aber Scorsese hat halt auch aufgrund dessen, weil er sich halt mit Boxen nicht auskennt, hat er die Originalkämpfe 1:1 fast umgesetzt und verfilmt und die studiert.
Mhm.
Und hat jede Schlagabfolge, Niederschläge, wo flog wer wie zu Boden, der eine, der irgendwie das letzte Seil noch irgendwie mit dem Nacken mitgenommen hat, weißt du? Genau so war der Niederschlag in diesem Kampf und so. Und das hat er halt 1:1 in diesem Film umgesetzt. Und es ist zwar alles geil filmisch, aber es ist einfach von Scorsese storyboardmäßig einfach 1:1 so gedreht worden.
Ja, okay. Aber ich finde seine Auflösung, die ist ja das, was das speziell macht. Weil ich finde, das hat so ein bisschen, also ich habe da so ein bisschen Kubrick wiedererkannt mit seinem Boxfilm natürlich. Und dann macht er aber hier schon ein paar Sachen, von denen ich nicht weiß, ob er sie so das erste Mal in der Filmgeschichte gemacht hat oder, also ne, ob das seine Idee war oder ob er sich da auch irgendwo bedient hat.
Ja.
Weil dieses Ding mit, wir fallen mit dem Boxer um, haben wir hier, was halt einfach heute in jedem Actionfilm verwendet wird, so, und was halt auch, keine Ahnung, Guy Ritchie und Tarantino und so weiter, solche Sachen haben die garantiert auch übernommen. Und dann, dass diese Momente auch, wo du halt immer so eine zentrierte Nahe hast und dass dann der Sound ausfadet und wir viel lauter zum Beispiel das Flashen von den Blitzen hören, von den Kameras, als jetzt irgendwie die Stimmen im Ring und so. Das sind auch Sachen, die hinten raus irgendwie in jedem Boxfilm wieder Verwendung gefunden haben.
Ja, der macht hier filmisch einiges anders, also da komme ich noch zu, aber das.
Und deswegen, weißt du, es mag sein, dass das 1:1 die Abfolge des Boxkampfs ist, aber so wie er es aufgelöst hat, filmisch,
ja.
Finde ich es schon speziell.
Da ist schon seine Handschrift mit drin, das definitiv. Und ein wichtiger Aspekt des Films, der sich halt von Rocky und anderen Boxfilmen unterscheidet, er hat sich für Schwarz-Weiß entschieden. Und hat sich dafür entschieden, diesen Film in Schwarz-Weiß zu drehen. Und Scorsese sagte im Interview, das wäre heute so nicht mehr leicht umsetzbar oder möglich gewesen, weil die Studios viel mehr reinreden.
Mhm.
Wenn du damals aber ein Regisseur warst, der ein Standing hat und den die Leute kannten, und ich hatte Taxi Driver im Hinterkopf, weißt du, wo die Leute gesagt haben, okay, das ist der Typ, der Taxi Driver gemacht hat. Die Studios fanden es nicht geil, dass du den in Schwarz-Weiß drehst, und haben interveniert, aber das ist der Typ, der Taxi Driver gemacht hat, also müssen wir ihn machen lassen.
Ja, okay.
Also Scorsese hat gesagt, der hat als Regisseur, die Regisseure haben damals einen ganz anderen Status gehabt als heutzutage. Heutzutage würde Studio sagen, nee, geht nicht, mach Farbe, fertig.
Ja, sonst wird halt der Regisseur ausgetauscht. Ja.
Richtig, genau, das ist das Punkt.
Und, ja, stimmt, das ist ein anderes Standing.
Das ist ein anderes Standing, es waren die 70er, 80er und so weiter, ging das noch, wenn du groß warst und Coppola warst, dann kannst du dir halt einiges erlauben.
Mhm.
Ja, also zur eigentlichen Story muss ich eigentlich nicht viel sagen, es geht um Jake LaMotta, der ist italo-amerikanischer Profiboxer, Mittelgewicht. War von 1949 bis 51 Weltmeister. Besonders legendär waren natürlich die Fights gegen Sugar Ray Robinson. Gegen den hat er insgesamt 6-mal gekämpft. Und hier wird natürlich sehr viel von seinem Privatleben beleuchtet. Er war ein sehr schwieriger Typ, krankhaft eifersüchtig auf jeden Fall. Irgendwann nach seiner Karriere ging es auch gut auseinander mit ihm, also so kilomäßig. Und der Film beleuchtet seine ganze Laufbahn von 1941 bis 1964. Das heißt, wir sehen 23 Jahre in dem Leben von Jake LaMotta als junger Boxer bis halt gealterter Ex-Boxer, der einen Nachtclub öffnet und dann so ein bisschen auf Entertainer macht auf der Bühne. Und natürlich ist diese Christian Bale-Verwandlung kilomäßig, ist das in die Filmgeschichte eingegangen, weil De Niro nämlich rekordmäßige 27 Kilo in 3 Monaten zugenommen hat.
Mhm.
Und auch hier wieder die Produktion interveniert hat und auch natürlich Scorsese gesagt hat, dass er sich Sorgen macht um die Gesundheit seines Hauptdarstellers und dass die Produktion gesagt hat, Digga, wir haben hier ein Budget für Prosthetics, wir haben Maske, wir haben Make-up, wir können das alles machen, und De Niro hat gesagt, ich muss da rein, ich muss das so spielen und ich muss diese Kilos auch drauf haben, wenn ich den verkörpern soll. Ich will nicht einfach im Schminkstuhl sitzen 3 Stunden, sondern ich will diese Kilos auch wirklich haben. Und hat sich so ein 3 Monate
Hiatus ist eine Auszeit.
Ja, eine Auszeit praktisch genommen von 3 Monaten, wo er sich diese Kilos anfressen konnte, und kam dann wieder und keiner hat ihn wiedererkannt, so als er dann wieder im Produktionsbüro stand. Und dann am Grinsen meinten die, Alter, bist du's?
Naja, das schon. Und ich weiß auch nicht, ob das so bei so Biopics davor schon mal gemacht wurde, ist aber auch, finde ich, nach Raging Bull irgendwie in jedem größeren Biopic der Fall.
Ja, der Rekord wurde ein paar Jahre später durch Private Paula und Vincent D'Onofrio gebrochen, weil der hat dann nochmal über 30 Kilo zugenommen für die Rolle, um die dann zu übernehmen. Aber jetzt nicht im Laufe des Films.
Das meinte ich nicht.
Ach so.
Nee, mir ging es um ein Stilmittel, dass wir mit einer Szene vom Ende quasi einsteigen.
Ach so, das meinst du, ja.
Wir sehen eben den fetten Robert De Niro und springen dann zurück in der Zeit, wo er halt echt gut in Schuss ist.
Ja, stimmt.
Und das, finde ich, hat nicht nur Scorsese dann genauso immer wieder gemacht in seinen Filmen. Mhm. Also Irishman hast ja auch genau das Ding so, oder egal, gab es immer wieder und auch eben auch andere Regisseure. Das war für mich
jetzt
so ein
klassisches
Stilmittel.
Ja, jetzt habe ich ja ganz frisch auf jeden Fall Sunset Boulevard gestern gesehen, Alter. Und die steigt ja auch mit der Endszene ein.
Stimmt.
Wo ich gesagt habe, Digga, Alter, was ist denn das für ein frühes Beispiel von diesem Stilmittel von Billy Wilder?
Ja, wobei das jetzt nicht, ne, das ist nicht so ein episches Biopic, wo irgendwie 25 Jahre erzählt werden, sondern es ist ja ein sehr viel kürzerer Zeitraum.
Aber er erzählt sogar, also er ist der Narrator des Films und erzählt nach seiner Mordung erzählt er den Film.
Das ist
eh
speziell, ja.
Das hat mich schon auch bei.
Aber weißt du, was ich meine? So bei Biopics, dieses Ding, dass wir halt mit einer Szene von kurz vorm Ende einsteigen und dann springen wir zurück in der Handlung.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist irgendwie so klassisch.
Das sieht man heute schon öfter, ja. Damals war es noch relativ frisch. Ja, ich habe erwähnt, der Film ist in Schwarz-Weiß gedreht worden, bis auf den Titel. Da sehen wir blutrot auf jeden Fall das Raging Bull aufpoppen. Und es gibt so ein Familienvideo auf Super 8 Kamera. Da haben sie auch nochmal irgendwie das Ganze in Farbe umgesetzt, damit das eben aussieht wie ein Original Super 8 Video, die ja nicht jetzt schwarz-weiß rausgekommen sind. Das sind so die Farbakzente in dem Film.
Mhm.
Und im Grunde genommen ist es das. Also viel mehr muss man über die Story nicht erzählen. Es ist De Niro mal wieder schauspielerisch absolutes Monster in dem Film. Alle anderen Cast spielen auch richtig gut. Weil wir haben ja einige bekannte Namen, definitiv, weil wir haben Joe Pesci als sein Bruder, Joey, der nicht das letzte Mal mit Scorsese und De Niro zusammenarbeiten sollte. Und wir haben Kathy Moriarty als Vicky LaMotta, nämlich die zukünftige Ehefrau von ihm. Und wir sehen auch hier, wie sie sich kennenlernen und wie sie sich näher kommen. Und was diese recht toxische Beziehung auch so mit sich bringt, aber allgemein ist De Niro halt in der Beziehung schon sehr schwierig geworden, weil wir sehen schon am Anfang mit seiner ersten Frau, wie er da mit ihr umgeht und wenn er sein Steak will und dann auch darauf pocht und die sich dann streiten, so in dieser typisch italienischen Manier und so. Und wir haben Frank Vincent, den natürlich Sopranos-Fans kennen dürfen.
Na ja, klar.
Der spielt hier einen Shady Motherfucker, der auch auf
der
anderen Seite
ist. War der nicht auch bei Goodfellas?
Der war auch bei Goodfellas.
Ja, eben. Also, ja.
Also klar, auch so eine Mafia-Fresse und der spielt ja auch eine maßgebliche Rolle. Ja, und Alter, der Streifen ist einfach zu Recht ein Klassiker, was soll ich sagen. 8 Oscar-Nominierungen gab's, bester Film, Hauptrolle De Niro, Nebenrolle Pesci, Nebenrolle Moriarty war nominiert, Regie Scorsese und jetzt zu Recht. Jetzt gehe ich mal die Departments einzeln durch. Weil Michael Chapman war für die Kamera nominiert.
Mhm.
Der hat das so geil gemacht, Alter, weil du bekommst das im Film, glaube ich, nur so unterschwellig mit. Aber der hat zum Beispiel den Ring bei den Boxkämpfen eher heller oder dunkler, beziehungsweise breiter oder enger gedreht, je nachdem, wie das Mindset gerade von Jake LaMotta drauf ist oder wie der Verlauf des Kampfs gerade abgeht, weißt du, ob er gerade am Losen ist oder am Verlieren. Das heißt, du hast viel Weiß und viel weiteren Ring, wenn es natürlich alles cool ist und wenn er gerade so motiviert ist und wenn er gerade seine Gegner umhaut.
Mhm.
Und dann wird das Ganze viel enger und viel dunkler und düsterer.
Es gibt auch die Übergänge dazwischen. Also ne, gerade mal jetzt so der letzte Kampf, da hast du ja fast schon so Vertigo-Shot-ähnliche Dinger.
Ja, stimmt.
Super abgefahren, Alter.
Das ist mega abgefahren für die damalige Zeit und war schon experimentell, kann man schon sagen.
Voll, also auch wie sich dann der Hintergrund langsam irgendwie versuppt, ne, und so er in den Vordergrund tritt und super abgefahrene Optik, ja.
Ich meine schon die Anfangsszene, wo er in diesem Ring springt, weißt du, und du siehst diesen Nebel im Hintergrund, weißt du, und dann taucht dieses in Rot, Alter, was ist das für eine Titlecard, wo du denkst, Alter.
Aber du hast nur gesagt, dass er sich für Schwarz-Weiß entschieden hat, aber konntest du auch rausfinden, warum?
Habe ich erläutert, ja. Um sich von Rocky zu unterscheiden,
aber nur um da
einen Unterschied? Nee, es gab tatsächlich es gab einen weiteren Beweggrund, weil ich habe ja schon erwähnt, dass Scorsese kein Fan war vom Boxsport und allgemein Sport nicht mochte. Also hat er sich hier natürlich Boxkämpfe reingeguckt, hat sich das so reingezogen und fand das überkrass gewalttätig.
Mhm.
Und deswegen hat er das in den Film eingebaut. Du hast zum Beispiel diesen Schwamm mit dem Blut, weißt du, wenn er ihn irgendwie trocken räumt. Und das hat ihn voll beeindruckt, dass wenn dieser Schwamm ausgesaugt wird oder wenn er so ausgewringt wird, dass da die ganze Zeit dieses Blut runterläuft und überall die Wunden von den. Und er fand, das wäre in Farbe zu gewalttätig. Und deswegen war das auch so ein Beweggrund, dass er gesagt hat, er macht das in Schwarz-Weiß, um so ein bisschen die Gewalt aus dem Film rauszunehmen.
Okay, aber weil es gibt ja schon explizit Einstellungen, wenn die Faust im Gesicht einschlägt und dann platzt was auf, dass dann noch was gemacht wurde, dass das Blut extra rausspritzt
Auf die Ringrichter und so, irgendwie an dem Tisch.
Nein, aber auch im Gesicht, dass dann aus der offenen Wunde halt, also ist natürlich clever gewählt, so im Winkel, dass es gerade off-camera ist, aber dass dann halt da so fontänenmäßig aus dem Gesicht spritzt und so.
Und das wäre in Farbe natürlich noch krasser.
Ja, okay, aber man hätte halt auch sagen können, ich fahre das Blut generell ein bisschen runter und mach's dafür Farbe, aber es ist eine interessante Entscheidung. Es funktioniert ja auch voll.
Ja, das war schon
passt natürlich gut zu, also auch hilft natürlich auch dabei, die Zeit gut zu glauben, ne?
Auf jeden Fall.
Die erzählt wird. Wir sind ja primär in den 40ern.
Stimmt. Ja, war schon eins der Beweggründe. Ja, wir waren bei DOP, das ist übrigens auch der Kameramann von The Last Detail, den wir neulich hatten, oder Taxi Driver, um mal wieder Scorsese zu zitieren, also den hat er wieder mitgenommen.
Mhm.
Das ist schon mal eine absolut legitime Oscar-Nominierung. Auch die nächste Oscar-Nominierung ist sowas von legitim, weil Sound war nominiert. Donald O. Mitchell, Bill Nicholson, David J. Kimball und Les Lazarowitz. Und das ist so genial, weil das ist auch so komplett unterschwellig, dass sie so vermeintlich unpassende Geräusche in die Boxkämpfe einbauen, in die Soundspur. Weil du hast bei manchen Schlägen oder bei manchen Begegnungen oder wenn die dich angucken, hörst du so ganz kurz so ein Pferdeschnauben.
Mhm.
Oder du hörst so ein random Trommelschlag, weißt du, so ein einzelner Trommelschlag irgendwie zwischendurch. Ja. Oder du hörst so einen Elefantentrompeten und du bekommst nicht mal richtig mit. Das ist in der Soundspur.
Okay, aber mir ist das aufgefallen, Alter.
Dir ist echt aufgefallen, ja.
Also du hast nur bei den Boxszenen.
Ja, es ist nur bei den Boxszenen. Das ist so geil, Alter. Dann ist der Sound für ein paar Sekunden komplett irgendwie weg und setzt dann ein. Dann setzt wieder so ein ganz ekliges Quietschen ein, was er irgendwie umgesetzt hat mit so Eiswürfeln auf einer Glasscheibe. Weißt du, wenn du die so hin und her reibst, dann hast du ein ekliges Quietschen, wenn es halt wirklich, wenn er in die Fresse kriegt oder so, wenn Jake LaMotta halt gerade wirklich am Hasseln ist. Wahnsinn. Die Schläge an sich wurden simuliert, indem so Tomaten und Melonen zerdrischt wurden. Weißt du, das sind so allgemein die Schläge. Also es
ja, vor allem auch, wie
die Soundkulisse, Alter,
währenddessen verschiebt. Ne? Also du hast ja nicht so ein Sound-Setting für den ganzen Fight, sondern das sind ja so Verläufe drin und das verschiebt sich ja auch eben mit seinem Zustand im Ring und das schon unterstützt das ziemlich geil.
Ja, ist mega, Mann. Also was das Sounddesign hier angeht, ich habe selten was Besseres gesehen als bei Raging Bull. Also.
Hast du auch die 4K-Fassung gesehen?
Nee, ich habe die Blu-ray gesehen.
Okay.
Ich habe den auf Blu-ray und habe mir auf Blu-ray angeguckt. Da gab es auch mittlerweile eine 4K-Fassung. Mhm. Ja, das ist natürlich.
Weil da ist es halt schon auch nochmal richtig beeindruckend mit dem Sound. Also hast du auf der Blu-ray bestimmt eine ähnliche Tonspur.
Ja, gerade Scorsese ist ja bekannt dafür, wenn er Filme dann in HD rausbringt oder so, das muss ja dann alles Hand und Fuß haben. Also der ist ja auch einer, wenn er Filme digitalisiert oder nochmal neu rausbringt oder so, der.
Der hat da seine Foundation, mit der alte Filme restauriert und so, ja.
Da sind ja auch, selbst wenn du eine DVD von einem alten Scorsese-Film anguckst, ist das besser als andere DVDs, weißt du? Weil es hat Scorsese drauf.
Ja.
Wahnsinn. Also Sounddesign großartig. Und zu guter Letzt gab es einen Oscar für Thelma Shoemaker, für den tollen Schnitt. Mhm. Scorseses Stammcutterin natürlich, auch zuletzt bei Killers of the Flower Moon in seinem letzten Film auch noch irgendwie als Cutterin tätig.
Mhm.
Und die hat übrigens auch den Oscar gewonnen, neben bester Film und neben Robert De Niro als Hauptrolle. Das sind die drei Oscars, die Raging Bull kassiert hat. Alle anderen gingen leer aus. Und,
krass.
Normalerweise fragst du ja immer, wer hier den Oscar bekommen hat. Jetzt wollte ich mal nachschlagen, weil mich auch interessiert hat, wer hier den Sound-Oscar und so bekommen hat. Habe ich aber jetzt nicht recherchiert, muss ich zugeben.
Mhm.
Und es hat natürlich geholfen, diesen Film relativ real umzusetzen, weil der direkte Support vom realen Jake LaMotta hat sich durch den Film gezogen, weil der war die ganze Zeit bei dem Dreh dabei, hat mit De Niro irgendwie Sparringsrunden gedreht und
ja, das wundert mich auch nicht, weil so wie er hier etabliert wird, ne, scheint, also er ist ja wirklich wieder ein Paradebeispiel für halt, wir folgen einem Typ, der eigentlich super ätzend ist.
Ja, ja.
Die ganze Zeit.
Es ist eigentlich ein Arschloch. Ein
Riesenarschloch, ey.
Und das muss sich De Niro und Scorsese muss sich das natürlich anhören, dass das, warum wir jetzt irgendwie einem Hauptcharakter folgen, der sich so verhält und so. Aber De Niro meint halt so, ja, es ist halt nicht immer schwarz und weiß, weißt du, Menschen sind halt nicht immer gut und böse und haben halt meistens zwei Seiten so und können sich halt nicht immer entscheiden, wie sie in bestimmten Momenten reagieren und so. Und deswegen hat er immer diese Kritik nie so ganz verstehen können.
Sound ging an Episode 5.
Ach, Star Wars hat den besten Sound-Oscar bekommen. Ja gut, das ist natürlich derbe Konkurrenz, ey.
Mhm. Ja. Kann man sagen, ja.
Und Jake LaMotta, Alter, für einen Boxer ist der gut alt geworden, weil er ist 2017 mit 95 Jahren gestorben.
Wirklich? Wow.
Sein Bruder Joey übrigens 2020 auch mit 95 Jahren gestorben. Also beide 95 geworden.
Okay, krass.
Ja.
Ja, jetzt muss ich auch nochmal gucken, wer statt Joe Pesci gewonnen hat, weil der ist für mich mal mindestens so gut wie De Niro in dem Film, Alter.
Ja, der ist krass.
Ja. Und ich finde halt vor allem, das ist auch sensationelles Casting, weil die beiden als Brüder zu besetzen, das funktioniert so gut.
Aber hallo.
Also wirklich krass.
Und ähnlich Timothy wie Hutton. Timothy Hutton für
Ordinary People.
Ach, für Ordinary People, okay. Habe ich vor Ewigkeiten mal gesehen.
Waren gleich zwei Leute nominiert für Ordinary People. Oh, wieder clever. Also in der Kategorie.
Mhm. Ja, die Darstellung zwischen De Niro und Pesci natürlich auch wieder viel improvisiert. Also die Szene, wo De Niro komplett ausrastet aus Eifersucht und dann seinen eigenen Bruder irgendwie angeht. Also Joe Pesci wusste, dass er beschimpft wird, aber er wusste nicht, dass er ihn körperlich, physisch angehen wird.
Wirklich? Das war nicht abgesprochen?
Das war nicht, Alter, abgesprochen.
Da
genauso
fliegen Möbelstücke.
Ja, ja. Das, deswegen, also Joe Pescis Ausdruck in dem Gesicht, als er ihn zu Boden reißt und so weiter, der war wirklich real.
Oh, Alter, die müssen ja irgendwelche Safe Words oder so gehabt haben am Set.
Ja, ein anderes Filmmaking. Scorsese hat zudem gesagt zu Joe Pesci, weil er der Meinung ist, so, der hat ja dann, De Niro hat ja dann seine Mutter ins Spiel gebracht. Weißt du?
Mhm.
Und das war zum Beispiel auch nicht geplant. Er sollte seine Frau nennen.
Mhm.
Und hat dann gesagt, so, ich glaube, das sorgt nicht für den nötigen Impact.
Okay.
Bring mal die Mutter ins Spiel.
Also würde man heute auf jeden Fall alles anders angehen?
Warum? Das Ergebnis.
Sowas musst du absprechen. Ja, klar.
Ja.
Hat ja Eminem auch gemacht, ne, mit Anthony Mackie bei 8 Mile.
Ah, okay.
In dem Freestyle.
War was anderes geplant?
Nee, das, womit er ihn disst, ist nicht die Backstory von der Figur von Anthony Mackie, sondern von Anthony Mackie. Das ist halt so mies. Okay. Er ist auf die Schule gegangen. Oh, and his parents are still married. So, das ganze Ding, das ist halt alles einfach Anthony Mackies Geschichte und deswegen ist eben sein gepisster Gesichtsausdruck.
Das sind halt reale Reaktionen. Halt ja, so, ja. Das sind auch authentische Reaktionen, die man dann hervorruft.
Ja, also, das ist halt, weil man verabredet sich zum Spielen, weißt du? Es ist halt, das ist die Verabredung, nichts echt hier.
Ja.
Und deswegen, wenn du dann in den echten Bereich halt vordringen möchtest, musst du das eigentlich absprechen.
Ich glaube aber trotzdem, dass Schauspieler wie Pesci und De Niro, die ja so Method-Actor-mäßig unterwegs sind, dass die das nach 5 Minuten verziehen haben. Und die sind ja immer noch befreundet, haben Filme gedreht. Insofern, die gehören wahrscheinlich nicht zu den Leuten, die da irgendwie...
Nee, eben. Wenn du befreundet bist, dann hast du dich vielleicht auch mal dahingehend verabredet, so, hey, wenn wir zusammen spielen, dann passieren halt auch mal Dinge, die wir nicht vorher abgesprochen haben. Dann ist das natürlich auch fein. Aber mir geht's nur drum, du kannst eigentlich einen Kollegen nicht so von... Also so überfahren.
Ja, heute sowieso nicht, weil da gibt es ja ganz andere Bestimmungen. Aber ich meine, in den 70ern oder Anfang.
Du, aber ich habe das auch schon erlebt, ne, dass eine Regisseurin zu mir kam, weil klar war, meine Spielpartnerin in der Szene, die kommt nicht, also die wird diese Reaktion nicht so spielen können, wie wir sie brauchen. Und die meinte, überrasch sie. So, erschrick die so, dass wir eine echte Reaktion kriegen. Habe ich dann gemacht. Auch ohne es abzusprechen, im Grunde auch nicht cool, aber gut, es wurde halt jemand kurz erschrocken. Ne?
Lieh dann schön mit dem Laken auf dem Kopf, ist er dann in die Ecke gekommen.
Nee, ich habe einfach einmal fett auf den Tisch gehauen. Dann, das hat gereicht.
Okay.
Ja, okay, aber ist ja...
So, jetzt mache ich hier aber weiter, ja.
Schon das wäre lustig.
Ja,
okay,
was wolltest du
sagen? Ich meine, ich liebe den Film, ne? Ich finde, das ist... Der könnte wahrscheinlich... auch dreimal so lang sein, obwohl ich hier tatsächlich auch ein bisschen die Länge kritisieren würde.
Ja, ich gucke gerade dieses Jahr richtig lange Filme, warum auch immer, Alter.
Er hat zwischendurch schon Passagen, wo gefühlt sehr viel weniger passiert und wo man dann die Länge so ein bisschen merkt, finde ich, obwohl er jetzt nicht ewig lang ist.
Okay.
Deswegen, also es gibt so ein, zwei Sachen.
Ich dachte auch, der wäre länger
tatsächlich, ja.
Ja, ne?
Aber
ja, ich dachte,
er geht
fast 3 Stunden, aber...
Aber weil er sich halt schon auch nicht unbedingt kurzweilig anfühlt, finde ich. Weil es ist ja schon auch eine harte Abwärtsspirale, unabhängig von den sportlichen Erfolgen, so was so seine Figur angeht, ist halt schon eben, du folgst diesem Arschloch, wie er wütet. Und
hat halt nicht so einen Popcorn-Touch wie Rocky zum Beispiel.
Nö, und du merkst halt auch, dass er wenig bis gar keine Ambition hat, menschlich an sich zu arbeiten und... Deswegen weißt du guckst ihm einfach bei der Zerstörung seines Umfelds zu.
Ja.
Und das ist natürlich kein gute Laune-Trip und so. Und deswegen ist vielleicht auch so was, wo ich sagen würde, der Film ist nicht, also das kann ich dem Film nicht vorwerfen, aber ich finde auch eben so handwerklich, der ist nicht fehlerfrei.
Mhm.
Trotzdem ist das für mich ein 10-Punkte-Film, ganz klar, weil ich einfach hier De Niro und Pesci dabei zugucke, Alter.
Das ist krasses Schauspielkino.
Das ist so krass Schauspielkino, ey, den beiden, also das ist unglaublich. Und eben, ich finde halt, ja, klar, De Niro, das ist Masterclass, was der hier macht. Aber Alter, Joe Pesci,
Ja, ja, der ist großartig.
Das sind so Kleinigkeiten, wirklich, wie der, die Dialoge zwischen denen, auch wenn sich das, wenn das so einen improvisierten Touch hat, die sind beide so da in dem Moment, ey. Das ja. ist da so allein, wie du denen dabei zuguckst, wie sie sich gegenseitig zuhören.
Ja, die sind so on point.
Boah, Alter.
Der Hund, der da bellt, war ja wirklich am Set. Mhm. Also der hat ja draußen in der Wohnung hat einen Hund gebellt und der hat ihm halt hinterhergeschrien, dass der Nachbar endlich seine scheiß Töle einsperren soll, so, sonst kommt der runter. So. Also es war improvisiert in diesem Moment so. Das war nicht mal irgendwie in dieser Szene geplant. So. Musst du dir mal vorstellen, wie die,
so geil.
Wie die beiden ticken, ey.
Naja.
Wie fandst du Kathy Moriarty?
Auch super.
Auch gut.
Also auch da, ne, zum Thema eben nicht fehlerfrei, das ist ein Stretch, dass man der die 15 glaubt.
Ja gut, das stimmt.
Ne, so als es losgeht mit ich lerne die kennen und ey, bist du bekloppt, so die ist 15. Das erzählt sich halt nicht, beim besten Willen nicht. Mhm. Aber eben, also das sind alles, das kann man alles so unter den Tisch fallen lassen.
Das stimmt. Ja, hier waren einfach gute Leute in allen Departments am Werk und die haben halt einen mega guten Film kreiert, also kann man nicht anders sagen.
Ja.
Insofern ist für mich ein Klassiker. Und zwar zu Recht. Allerdings war es kein Hit an den Kinokassen, das kann man hier erwähnen. Und nach New York, New York, Scorsese ist es zweiter Flop, weil der mehr bei Kritikern ankommt, als Cash zu machen. Das war nämlich bei dem Film schon der Fall. Mhm. Hat ein Budget von 18 Millionen gehabt, hat 23,5 eingespielt. Also das ist auf jeden Fall für so einen legendären Film im Nachgang ist das eher schwach, was das Kino-Einspiel angeht. Ja. Und das ist Wie ein wilder Stier, Raging Bull, der Top-Rate-Movie 174. Mal einen großen Film hier untergebracht und mal wieder abgehakt in Episode 419. 129 Minuten ist die Laufzeit. Und dann würde ich zu den Punkten kommen. Mhm. IMDb 8,1, Metascore 90, Letterboxd 4,2.
Ah, stark. Ja, sind hoffentlich 10 Punkte.
Ja, 10 von mir. Oder beziehungsweise 5 bei Letterbox, 3,5 von Hakan.
Nicht im Ernst.
Das ist mein Fazit. Ich schäme jetzt in jeder Episode einfach
Hakan ja, für Letterboxd. Also, und vor allem, wie kommst du von 3,5 für Raging Bull auf 5 Sterne für Once Upon a Time in America? Das erzählt sich mir halt nicht.
Da hast du jetzt ein Beispiel genannt, der genauso 10 Punkte kriegt. Also das ist jetzt.
Ja, eben, aber wenn du die nebeneinander stellst, kannst du doch nicht sagen, der eine Film ist klar besser als der andere.
Ja, gut, weiß nicht. Vielleicht drückt er irgendwelche Knöpfe, die der andere nicht drückt. Aber ich meine, selbst wenn es irgendwie 4 Sterne, 4,5 Sterne sind für so einen Klassiker schön und gut, aber 3,5, come on.
Ja, eben.
3,5 kriegt jeder solide Netflix-Film da draußen, wo du sagst, den kann man ja mal gucken.
Ja, und gerade von Hakan. Das finde ich halt, also wenn du dir eben dann auch die Schrottfilme anguckst, die von ihm 3,5 bekommen, ist bitter.
Das war 3,5 Hakan, ja.
Naja, eben.
Ja, das zu Raging Bull und mein letztes Los. Wie sieht's aus mit deinen Restlosen? Lohnt sich das noch zu warten oder soll ich schon mal in der nächsten Episode meine 10er-Ziehung angehen? Also,
nee, kannst du ruhig warten.
Ja, dann warte
ja,
ich noch auf
ja,
dich.
Das passiert bald, also wobei eben mit...
Ja, weil du jetzt sagst, du lässt dir noch 2-3 Monate Zeit dann...
Nein, auf keinen Fall. Bei dem Poll ist das jetzt auch eher so ein Ding, dass wir da unter Umständen halt einen Ersatz brauchen.
Ja, musst du mir sagen. Habe ich jetzt noch nicht.
Weil der nirgends im Stream ist und ich da so nicht rankomme.
Den kriegt man nicht. Also sagst du mir nochmal Bescheid und dann.
Das checken wir ab. Aber ich bringe wahrscheinlich schon in der nächsten Episode auch den vorletzten und so. Also
cool.
Das, ja.
Dann machen wir das so. Dann ziehen wir zusammen 20 bald. Neue Lose und können dann eventuell auch potenziell tauschen und so. Dann,
das kann man gerne so machen.
Dann warte ich noch, bis du die beiden abhackst. Und dann gibt es die nächste 20er-Ziehung, Freunde.
Ach so, warte mal. Jetzt ist Paul angeblich bei Apple TV Plus. Na dann. Cool.
Eventuell doch kein Ersatzfilm. Das war für Julia oder so, oder?
Ja, ich glaube ja.
Okay. Schönen Gruß dahin. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ansonsten nennst du einen Ersatzfilm, wenn wir den jetzt gar nicht kriegen sollten.
Ja. Ja, cool. Dann kannst du auf jeden Fall mal klingeln, weil wie gesagt, auch von mir klare 10 Punkte natürlich für Raging Bull.
Logisch.
Und jetzt hat es gerade von Hakan und seiner Begeisterung für irgendwelche belanglosen Netflix-Filme. Bringen wir doch mal so ein.
Belanglosen Netflix-Film. Cool.
Ja. Ja, weil nachdem ich jetzt zu Weihnachten dieses Amazon-Ding hatte, Red One, wo wir noch dann festgestellt haben, das ist eigentlich nur ein riesen Prestige-Projekt, um halt irgendwie mehr Abonnenten zu gewinnen und das irgendwie, wenn der, obwohl der zu den teuersten Filmen aller Zeiten gehört, kann man den auch einfach so abschreiben. Ja, und jetzt hat Netflix diesen Monat, respektive ich glaube letzten Monat, ein ähnliches Ding gemacht. Und ein Film rausgehauen, der halt einfach mal kurz jetzt, was habe ich gelesen, in der Liste der teuersten Filme auf Platz 13 ist, Alter. Der 16. Film insgesamt in der Filmgeschichte, der über 300 Millionen gekostet hat. Netflix haut einfach einen Film raus, der 320 Millionen gekostet hat. Ist von den Russo Brothers und heißt The Electric State.
Ja. Mal gucken, ob er sein Geld auch wert ist.
Ja, natürlich. So, und ich habe mir das nicht nur angeguckt, weil ich dachte, na, jetzt muss ich auch mal das Netflix-Pendant sehen, ne? Wenn so das, was Amazon gemacht hat, habe ich ja gesehen. Jetzt mal gucken, wie es die Konkurrenz veranstaltet. Und die haben das natürlich auch groß aufgezogen, weil logisch hast du dann, wenn ein Film so viel kostet, sehr viel Prominenz dabei. Und es wird natürlich wieder mal der Versuch unternommen, möglichst viele Leute abzugreifen. Und rausgekommen ist eben The Electric State. Mit den schönen Taglines Rage with the Machines oder Not the 90s, you remember. Weil wir sind in den 90er Jahren. Mhm. Die erzählen eine alternative Realität. Und zwar so, dass im Jahr 1990 es einen Krieg zwischen Menschen und Robotern gab. Und jetzt gibt es das Alter knallhart. Erzählen die in so einer Montage über die Entwicklung von Robotern. So, von der Entstehung bis jetzt in die 90er. Mhm. Die erzählen, dass irgendwann, ich glaube, in den 40ern oder 50ern Walt Disney den ersten Roboter gemacht hat für irgendeinen Themepark und den dann weiterentwickelt hat. Also die, unterm Strich erzählen die, dass Disney verantwortlich war für die Roboter, die durchgedreht sind. Das fand ich schon auch ein bisschen dreist, aber okay. So wird das erzählt. Und dann haben sich die Roboter halt immer weiterentwickelt, wurden von den Menschen weiterentwickelt. Irgendwann hat sich das verselbstständigt. Und so kam es im Jahr 1990 zum Krieg zwischen Menschen und Robotern. Und jetzt gab es einen so einen Technik-Guru namens Ethan Skate, der ist CEO von so einer Firma namens Center. Und der hat dann so eine Technologie entwickelt, die nennen sie hier Neurocaster. Das funktioniert im Endeffekt so, dass die Menschen ihr Gehirn in Drohnenroboter einspeisen können. Während sie halt zu Hause mit so einem Headset auf dem Kopf sitzen, werden eben die Roboter über sie gesteuert. Und so ist es der Menschheit gelungen, den Krieg zu gewinnen. Und die verbleibenden Roboter wurden verbannt in eine Zone, wo halt sich jetzt nur noch Roboter befinden. So, jetzt ist also erstmal wieder Friede und diese Erfindung von dieser Technologie, dieser Neurocaster, die wurde dann nach dem Krieg kommerziell ausgeschlachtet. Und zwar so, dass jetzt jeder Mensch oder viele Menschen sich halt dafür entschieden haben, eher so ein virtuelles Leben zu leben, während halt ihr Körper dann so, ja, zu Hause auf der Couch abhängt und vergammelt. Und so lernen wir dann nämlich auch unsere Hauptfigur kennen. Wir sind jetzt im Jahr 94 und begleiten eine vermeintliche Teenagerin. Da geht nämlich das erste Problem schon los, Alter. Also unsere Hauptfigur ist Michelle. Gespielt von Millie Bobby Brown. Und es wird uns erzählt, dass Millie Bobby Brown hier eine Teenagerin ist.
Die sieht nicht mehr so teenagermäßig aus.
Ja, no shit, Alter. Und es hilft halt überhaupt nicht, dass mittlerweile ihr komplettes Gesicht gespritzt ist. Die sieht halt einfach aus wie völlig generische Instagram-Tante Anfang, Mitte 30 auf allen Social-Media-Plattformen.
Ja, ist nicht mehr die kleine Leppen.
Hat sich wieder mal jegliche Individualität aus dem Gesicht operiert. Und das ist jetzt unsere Teenagerin, die uns durch den Film führt. So, das macht's also eh schon mal nicht einfach, ne? Dass ich der nicht die Teenagerin glaube. Ich glaube,
in den 90ern war das, glaube ich, auch noch nicht so krass.
Das kommt noch dazu, gängig, ne? Also, wenn dann so eine Molly Ringwald mit Anfang 30 eine Highschool-Schülerin gespielt hat, dann hast du das geglaubt, weil die einfach, wenn du die in ein Kinderkostüm gepackt hast, so, dann hat das Gesicht irgendwie mitgemacht, ne? Also, ja. Und hier hast du jetzt aber halt dieses operierte Gesicht. Oder veränderte so, und da kannst du die noch so oft in Teenager-Klamotten stecken. Das Ding glaubst du nicht, ey. Mhm. Also damit schon mal das erste wirklich große Problem. So, und jetzt sind wir eben im Jahr 94 und Michelle ist natürlich ein ganz armes Mädchen, weil die halt einen Pflegevater hat namens Ted, gespielt von Jason Alexander, der eben seine Zeit primär damit verbringt, dass der mit so einem Headset auf dem Kopf irgendwie im Bademantel auf der Couch abhängt. Wenn er gerade mal nicht da drin steckt, macht er sie halt blöd an. Und ist da ziemlich misshandelnd unterwegs und natürlich will sie da weg. So, und sie, sowieso ist sie da nur, weil halt Jahre zuvor ihre Familie bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. So, dabei sind ihre Eltern und ihr Bruder anscheinend gestorben. Und seitdem ist sie halt bei verschiedenen Pflegefamilien immer wieder untergekommen, ohne halt irgendwie ein stabiles Zuhause zu haben. Jetzt hat sie in der Schule auch Probleme, weil sie eben aus welchem Grund auch immer eine voll rebellische Teenagerin ist und keinen Bock auf diese Neurocaster-Technologie hat. Und wenn die dann im Unterricht damit unterrichten und jeder Schüler sitzt da mit seinem Headset, sagt sie, nö, fickt euch alle, ich hab da keinen Bock drauf. Mhm. Warum die da so rebellisch ist?
Und warum das akzeptiert wird?
Das wird alles nicht groß erzählt. So, und jetzt taucht eines Tages, also ich glaube, es soll so in die Richtung gehen, dass halt in diesem, dadurch, dass die Eltern durch auch eben technisch, durch Technik, die involviert war, umgekommen sind, dass sie ja so eine Aversion halt so. Und jetzt gibt aber eben auch Flashbacks, wie sie mit ihrem Bruder interagiert hat. Und der ist ein krasses Genie und der ist aber anscheinend eben auch umgekommen bei diesem Autounfall. Und jetzt taucht eines Tages aber so ein Roboter auf namens Cosmo. Und das ist eine Figur aus so einem Cartoon, den.
Der wird von Robbie gespielt aus Alarm im Weltall.
Nein.
Nein? Das wäre cool.
Cosmo wird von
Alan. Das sein 30. Credit wäre.
Cosmo wird von Alan Tudyk gesprochen, natürlich.
Okay.
Und ist eine Figur aus einem Cartoon, den sie immer mit ihrem Bruder geguckt hat. Mhm. Also hat sie da einen nostalgischen Bezug zu. Und
okay.
Cosmo kann aber leider nur bedingt sprechen. Und zwar spricht er halt nur in diesen Catchphrases aus dieser Show. Und der steht jetzt aber eines Tages eben bei ihr auf der Matte und gibt ihr halt mit Gesten und diesen Catchphrases irgendwie zu verstehen, dass ihr jüngerer Bruder Christopher diesen Roboter steuert. Und damit halt klar ist, Christopher ist am Leben. So, und jetzt ist klar, sie begibt sich mit Cosmo auf den Weg, um ihren Bruder zu finden und muss dadurch halt durch diese dystopische Landschaft, weil die jetzt eben die 90er erzählen, aber halt nach dem Krieg mit dieser ganzen technischen Entwicklung und so weiter. Es ist also im Prinzip eine Zukunft, aber spielt in den 90ern. Mhm. Und das haben sie wahrscheinlich ausschließlich gemacht, um 1000 90s-Referenzen zu bringen. Also du hast popkulturelle Referenzen, musikalische Referenzen und auch so, dass das im Art Department, also so Art Direction hast du auf jeden Fall auch sehr viele Referenzen und dann ist dann doch einiges davon schon ein bisschen typisch auch für so die Russo Brothers von dem, was man hier sieht. Und sowieso waren die auch diejenigen, die sich die Rechte an dem Stoff gesichert haben, weil das Ganze basiert auf einer Graphic Novel von Simon Stollenhag und erschien 2017 und da haben sie sich schnell die Rechte gesichert und ursprünglich wollten sie eigentlich auch, dass Andy Muschietti hier Regie führt. Den hattest du neulich.
Machete. Da ist er wieder.
Ja, genau. Ja, und dann gab es aber diesen berühmten Bidding War auf den Stoff und so hat Universal 2020 dann die Rechte bekommen. Mhm. Dann war aber Muschietti bei The Flash involviert, musste dann von dem Projekt weg. Dann hat Netflix das Ding übernommen, 22, und die Russo Brothers an den Start gebracht. Ey, und das ist, also der Film ist voll von Problem. Also kurz zusammengefasst, ist ein seelenloser Scheiß.
Okay.
Ein bisschen ausführlicher kann man eben sagen, das Problem fängt bei Millie Bobby Brown an. Es geht weiter mit dem Versuch, hier ein Drehbuch zu schreiben, wo man möglichst viele Leute mit abgreift. Weil hätten die jetzt hier wirklich so eine Dystopie erzählt, mit den 90s-Referenzen, die dann aber halt voll auf die Kacke haut, hätte das ja richtig lustig werden können, zumal hier eben auch eine Menge Leute beteiligt sind, die für mich das Potenzial hätten. Jetzt ist das Ganze aber natürlich PG-13, geht über 2 Stunden und ein Großteil der Figuren sind CGI. Mhm. Weil du natürlich diese Roboter hast. Also wir haben Millie Bobby Brown, die zieht mit diesem Cosmo los, das ist Alan Tudyk. Und dann stoßen die irgendwann natürlich auf andere Roboter und dann auf einen, an dem auch noch ein Mensch mit dranhängt. Und dieser Mensch ist dann Chris Pratt.
Okay.
Und Chris Pratt hat...
Das ist dann nicht CGI oder was?
Chris Pratt ist nicht CGI.
Okay.
Nein, der spielt einen Typ, der eben auch, weil es ist ja verboten, mit Maschinen abzuhängen, aber er ist eben auch so ein Rebell und hängt halt mit, hat durch den Krieg so einen Roboter kennengelernt, der anders drauf ist. Und mit dem hängt er jetzt eben seither ab. Und dann tun die sich natürlich zusammen, ne? Weil das jetzt halt so forciert wird in der Handlung, dass die dann gemeinsames Ziel haben und dann ziehen die zusammen los. Und dann treffen sie halt auf die unterschiedlichsten Figuren, viele davon eben Roboter, die dann von sehr prominenten Menschen gesprochen werden. Ja, also einer von ist zum Beispiel, es gibt Mr. Peanut, der führt so ein bisschen hier die Roboter-Rebellion an, weil die jetzt eben im Underground, ne, die sind ja alle verbannt. Und Mr. Peanut wird von Woody Harrelson gesprochen. Hm. Dann suchen sie so einen Spezialisten auf, der heißt Dr. Amherst, der wird von Kiyo Kwan gespielt. Der hat sich selber einen Roboter gebaut, den er mit seiner eigenen Stimme eingesprochen hat. Das heißt, er spielt dann eben auch nochmal so eine PC-Version von sich. Sollte ursprünglich Michelle Yeoh sein, haben sie dann einfach
das männliche Pendant genommen.
Das Traurige ist, Kiyo Kwan wird mal knallhart von seiner PC-Version an die Wand gespielt. Also ich finde es abgefahren, dass die es geschafft haben, eine CGI-Figur zu kreieren, die der gleiche Schauspieler spricht und die ist besser als das, was er real, the real life im Film macht. Das ist schon.
Du hast ja nach Love Hurts das zweite Highlight aus seiner Filmografie.
Wirklich krass, Alter. So, dann Holly Hunter haben wir noch, Stanley Tucci spielt diesen Technik-Guru.
Krasse Name, Alter.
Giancarlo Esposito nimmt hier noch eine große Rolle ein, weil der macht am Anfang so, hat auch eine private Agenda und macht halt Jagd auf diese verbleibenden Roboter. Jason Alexander habe ich schon erzählt, Colman Domingo ist hier auch noch dabei, Hank Azaria spricht jemand, Jenny Slate spricht natürlich jemand, Brian Cox spricht hier auch so einen alten Roboter, Billy Bob Thornton noch uncredited wohlgemerkt, also das sehr prominentes Lineup, aber eben das große Problem dabei ist halt fast nur Stimmen und wir sehen eben Chris Pratt und Millie Bobby Brown primär hier als die menschlichen Akteure und Stanley Tucci immer eben wieder so ein bisschen aus dem Off. Und am Anfang, als sie auf Chris Pratt trifft, sieht der aus wie so ein, warte, ich habe das in irgendeiner Kritik gelesen, wo das dann auch stand, er sieht aus wie ein Van Halen Roadie, weil der so eine längere Haare, ne, hat so eine Matte auf dem Kopf und so eine Lederweste und so und sieht halt wirklich so ein bisschen aus wie so ein 90s Classic Rock Roadie. Mhm. Und da gibt's dann eine Roboterfigur.
Ist das so, also kommt das wenigstens einigermaßen authentisch rüber oder?
Ja, der Part
funktioniert.
Der hat voll funktioniert, nur das Ding ist, dann treffen die eben auf die verbleibenden Roboter und da ist ein Roboter, der ist so ein Friseurstuhl mit Scheren dran. Und hat die ganze Zeit das Bedürfnis, Leuten die Haare zu schneiden. Und natürlich schneidet er dann irgendwann Chris Pratt die Haare und dann hat er halt wieder seine Go-To-Star-Lord-Frisur, wo ich dachte, oh Mann, ey, jetzt habt ihr den Versuch unternommen, so ein bisschen mal den anders aussehen zu lassen.
Ja, ich kann mir vorstellen, tatsächlich so als 80er, 90er mit dieser längeren Frisur.
Ja,
eben, und so.
Der Teil hätte für mich gut funktioniert und dann müssen sie aber trotzdem wieder irgendwie die Haare schneiden, damit er aussieht wie immer. Und das meine ich halt, die unternehmen hier an jeder Stelle den Versuch, das möglichst vielen Leuten recht zu machen und das ist immer scheiße, Alter.
Ich verstehe.
Ja, und es ist in der Kombination einfach zum Scheitern verurteilt, Alter. Das kann so viel Geld kosten, wie es will. Das ist seelenlos. Mhm. Naja. Und nicht einer der Roboter hier gab es irgendwie auch als Prop im Set oder so, ne? Es war komplett CGI. Jeder Roboter, den du siehst, es gab keine Animatronics oder Puppen oder sonst was. Alles CGI.
Ich hab's befürchtet.
Ja, weil der Witz ist, also Joe Russo hat dann knallhart gesagt, naja, so Animatronics sind halt 5-mal so teuer, wie wenn du das im Computer machst. Mhm. Und dann, ich meine, der Film hat schon ein Budget von 320 Millionen. Stell dir mal vor, du hättest hier diese ganzen Roboter im Cast auch noch mit Animatronics gemacht, dann wäre das halt noch teurer geworden. Und so, also ist so schon nicht verständlich, warum das Ding so viel gekostet hat. Mhm. Und es ist zu lang und es ist falsch besetzt und es ist alles in Scheiße.
Na super.
Und dann freue ich mich, weißt du, über die ganzen Leute, die hier auftauchen. Oder dann erkenne ich da, ach Mensch, Brian Cox spricht den Typ, wie cool. Oder dann, ich finde ja Chris Pratt an sich lustig. Der braucht nicht viel machen, dass der mich unterhält. Mhm. Und nicht mal er mit diesen, der hat natürlich dann auch wieder so an der einen oder anderen Stelle seine One-Liner. Vergiss es, Alter. Das ist so wenig bis gar nicht unterhaltsam. Also wirklich, du kannst den nur schlecht finden, dass du guckst das Ding an und fragst dich, was zur Hölle hat die da geritten? So viel Kohle so zu verballern, also dafür hättest du halt locker 10 bis 20 richtig gute Filme machen können. Ja. Und deswegen ist auch wenig überraschend, dass dann die Autoren, die das Ding geschrieben haben, also basierend halt auf dieser Graphic Novel, haben dann Christopher Marcus, der schon eine Menge fürs MCU geschrieben hat, zusammen mit Stephen McFeely, der ebenfalls schon einiges fürs MCU geschrieben hat. Aber es ist natürlich naheliegend, ne, wenn die Russos das machen, dass die dann solche AutorInnen dazu holen. Und ich meine, ja, Stephen McFeely hat dann auch The Gray Man geschrieben, unter anderem. Das, genauso fühlt sich dann auch an.
Zu viele Köche und so.
Nee, es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass du zwei Autoren hast, die eine Comicbuchvorlage zum Drehbuch verarbeiten, aber wenn die dann halt eben so große Filme wie The Gray Man geschrieben haben, dann ist es halt wenig überraschend, dass dann hinterher so ein Rotzbei rauskommt.
Naja, passt jetzt zu sehen los.
Der Junge, Christopher, der wird von Woody Norman gespielt. Das ist der Junge aus Come On, Come On.
Ach, okay.
Ja. Mhm. Und alter, Millie Bobby Brown. Also das fühlt sich halt auch jetzt in der Besetzung hier schon wieder so an, als hätte da Netflix einfach aus den Daten das gemacht, dass das jetzt eben rein rechnerisch die sinnvollste Besetzung ist. Ne? Mhm. Wir sagen ja, Millie Bobby Brown mit ihrer Fanbase halt in der Altersklasse die sinnvollste Besetzung. Chris Pratt wird von allen geliebt und so weiter. Zack. Also so fühlt sich's an. Wirklich. Wie kannst du denn sagen, ja, die Figur, da wollen wir Michelle Yeoh für haben und dann, ach, die kann nicht, hat keine Zeit. Ja, dann nehmen wir halt Keo Kwan. Also, hä? Mhm. Aber genau so sind die Figuren eben auch beschrieben, dass es eigentlich nur darum geht, dann möglichst beliebte Personen reinzupacken. Es ist dann völlig egal, was die mitbringen, schauspielerisch oder archetypisch oder so.
Klingt auf jeden Fall sehr generisch.
Ist es.
Und nicht nach etwas, wo ich groß was verpasst habe.
Nee. Ich habe mich hier über die ein oder andere 90s-Referenz gefreut. Damit haben sie mich dann eben so ein paar Mal bekommen, aber in der Summe fand ich das ganz schön scheiße.
You don't like the Jabba?
Nein?
Nee, das hat nichts mit Jabba zu tun hier. Ist wirklich, also ich find's schockierend, ne, weil das ist halt die Richtung, in die sich das entwickelt, Alter. Dass dann solche Filme gemacht werden und auch nicht mit dem Versuch, dass sich das halt möglichst viele Leute angucken, sondern eben wahrscheinlich, um in der Presse sagen zu können, das hat so und so viel gekostet.
Oha.
Hast du mal geguckt auf Letterboxd? Weil ich kann mir vorstellen, das ist schon auch die Sorte Film, die dann auf Letterboxd in unserer Bubble auch da recht viel Hass abbekommt. Oder also würde mich sehr wundern, wenn es jetzt auch hier Leute gibt, die den mit 4 Sternen bewerten.
Ja, das Lustige ist, dass du eventuell bei einem Auftragsfilm in die Kugelhagel gesprungen bist. Ich weiß nicht, ob es nur ein Spruch war, weil ein gemeinsamer Haushalt hat ja Jan logischerweise mit seinem Sohn Luke, die uns ja auch supporten und hören. Und deswegen sehe ich immer, dass die beiden gleichzeitig immer einen Film locken. Und dann kam halt von dem hier, wo Jan eben noch irgendwie 3,5 Sterne abgewürgt hat und Luke halt irgendwie 2,5. Jan hat dazu geschrieben, ich kann den Hass, den der Film abbekommt, nicht ganz nachvollziehen, kenne aber die Vorlage nicht. Und da habe ich halt kommentiert, frag doch mal einfach in deinem Haus rum, weil Luke nämlich dem Film 2,5 gegeben hat, also einen ganzen Punkt weniger als er.
Okay. Ach, der hat einen eigenen Account,
oder? Der hat einen eigenen Account, genau. Und dann, der ist auch super, also seitdem der bei Letterboxd angemeldet ist, ist der voll hooked, was Filme angeht und guckt, okay, was die anderen gucken und sagt zu allen so, ja, ihr müsst einen Letterboxd-Account machen und so. Mhm. Und dann schreibt der Jan unter meinen Kommentar, frag doch einfach in deinem Haus rum, vielleicht mein neuer Auftragsfilm, Fragezeichen, der hat ihn ja noch nicht genannt, aber mit so einem Smiley und so, weiß nicht, meint ja wahrscheinlich nicht ernst. Aber falls das ernst meinte, jetzt war der schon.
Ja, sorry.
Ja, jetzt geht's nicht mehr.
Aber also da hast du auf jeden Fall Glück gehabt, Alter, weil ich glaube, du würdest das hassen.
Ja, irgendwie hat er mich nicht interessiert. Und ich guck mal, also das sieht alles auf jeden Fall sehr mau aus. Markus 1 Stern. Was haben wir hier noch? Hier, Tom hat noch 3 Sterne gegeben hier von Bullets und Fist. Dann haben wir Tom hier von Dropmag, 1 Stern.
Oh, Tom sogar, okay.
Erik 3, Kane 2,5.
3 Sterne von Erik?
Mhm.
Okay.
Yoshimitsu 2,5. Sieht eher mau aus. Zero 2,5, der hier auch öfter mal nach oben ausbricht. Mhm. Adrian 2 Sterne. Oh, hier haben wir Schlogger 2,5. Hier haben wir aber einen Herrn aus unserer Supporterschaft, der die Fahne hochhält mit 4 Sternen.
What?
Andi. Unser Kumpel Andi.
Im Ernst?
Nette kleine Story in wunderschöner Optik. Man sieht das viel Geld in den Shots. steckt. Allerdings ist der Film eher für jüngeres Publikum und die Schauspieler sind eher okay, aber die gut designten Bots sind eh die wichtigeren Hauptdarsteller. Das ist der Text. 4 Sterne.
Also gut aussehend, Alter. Okay. Da, dann findest du halt, also sah Borderlands für dich gut aus?
Für mich jetzt?
Ja.
Naja, gut, der Optik kann man wahrscheinlich wenig, also ja gut, klar, ist Plastik und so, aber nee.
Sag mal, warum, der hieß doch Borderlands, oder nicht?
Ja, ja, Borderlands, ich weiß,
warum,
ja.
Warum haben wir Borderlands nicht in unserer Liste?
Weil wir nicht die Banausen, weil wir nicht die Bewegt-Bastard-Filme locken.
Wir haben doch Borderlands zusammen im Kino gesehen, haben wir den nicht besprochen?
Ja, für wen haben wir den denn besprochen?
Haben wir den bei den Bastarden gemacht, oder?
Das haben wir besprochen und zusammen geguckt, weil die Bastarde uns ins Kino geschickt haben, weil die nämlich diese Videospielfolge mit uns aufgenommen haben.
Ah, okay.
Und die Filme, die bei den Bewegt-Bastarden besprochen werden, die haben wir nicht in unserer Tabelle.
Okay. Ja, aber es haut für mich halt wirklich in so eine Kerbe, ne?
Ja, naja, gut, aber die Welt, die da aufgemacht wird und ich meine, das CGI und so, das ist wahrscheinlich das, was ich am wenigsten aussetzen hätte an Borderlands, sondern der Film ist an sich halt scheiße und ja, es wirkt halt alles sehr nach Plastik und künstlich und aus dem Computer ist halt nicht geil. Insofern, weiß nicht, ob scheiße das richtige Wort ist. Auf jeden Fall catcht mich das nicht.
Hm. Ja, aber eben, es ist halt wirklich, geht, ja, gut. Es ist halt seelenlos und da komme ich immer weniger drauf klar.
Mhm. Aber Anni ist halt hier auch wirklich Alleinstellungsmerkmal. Siehst ja alle anderen, selbst die Erik und Co., die normal sehr euphorisch sind, hier maximal bei 3 oder sowas.
Mhm.
Hier an 3,5 und dann kommt halt eine ganze Weile erstmal, geht's nach unten weiter.
Ja. Ja, gut. Ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt mit der Darstellung von Millie Bobby Brown nicht so ein Problem hat wie ich, dann kommt man hier auch sehr viel besser durch.
Mhm.
Aber die hat mich halt jedes Mal, wenn die ins Bild kam, ging die mir halt auf den Sack, ne? Und das macht die Nummer nicht leichter, wenn du halt die Hauptfigur bist.
Da bin ich immer gespannt, wie sie noch in der letzten Stranger Things Staffel funktioniert, weil es ist ja dann auch fortgeschrittenes Alter und da wird ja wohl auch ein Zeitsprung erzählt.
Aber die, eben meintest du, ne? Die erzählen einen Zeitsprung und dann ist es vielleicht ein bisschen zu verkraften, weil es bei besten Willen,
ja,
glaubst
du, ja
nicht mehr
spielt
die
auch in den 80s oder maximal in den 90s, weißt du, insofern.
Ja, aber dann glaubst du einfach nicht mehr die Schülerin, Mann.
Ja.
Was soll das, ey? Ja, so, restliche Punkte, genug gehatet.
Mhm.
Oder habe ich noch irgendwas, was ich nicht erzählt habe? Nee. So, 5,9 auf IMDb, Metascore ist bei 30. Alter, Letterboxd 2,1. Nächste Film hier mit einem roten Metascore.
Die Dynamik ist enorm ansprechend.
Okay.
Ja, Dynamik kann man dem gar nicht absprechen, aber zwei
ich
Stunden
meine,
fünf
die Dynamik deiner Rezension ist auf jeden Fall sehr ansprechend. Ich meine nicht den Film. Okay. Electric State, ja, nicht so leicht. 3,5?
2 Punkte sonst.
2 Punkte nur.
Ja.
Okay, shit.
Ja, das war nix.
Ja, wenn ich aus dem Bauch rotte, das funktioniert nicht.
Mhm. ich hoffe, du hast was Schöneres.
Naja, so ganz in deiner Tradition habe ich natürlich Kontrastprogramm zu diesem Oscar-Epos gesucht, namens Raging Bull.
Mhm.
Und
hab ich auch gerade gebracht.
Gab ja allgemein in letzter Zeit ja auch viel Polanski, Bergman und Co. und wie die alle heißen, die großen Filmemacher.
Mhm.
Was liegt als Gegenentwurf näher, als einen Film zu gucken, der von Snoop Dogg narrated wird, der auch öfter mal im Film auftaucht und dann so ein bisschen durch den Film führt.
Mhm.
Raging Bull, 606.000 Views bei Letterboxd. Der Film hier, 160.
Okay.
So wie zu Kontrastprogramm.
Ich habe vor 3 Tagen einen Film gelockt. Da war ich die 5. Person, die diesen Film gelockt hat.
Die 5. Person?
Ja, der hatte 4 Locks. Und dann
entweder warst du edgy oder sehr aktuell. Eins von beiden.
Ich war verdammt früh dran.
Warst früh dran?
Das war es einfach. Ja, so ein Netflix-Film, wo ich einen Zugang oder wo wir einen Zugang bekommen haben. Und der kommt erst Ende April.
Ah ja.
Und da war ich original der 5.
Krasser Typ.
Mensch. Aber ja, 160 ist auch nicht die Welt.
Das ist auf jeden Fall eine krasse Ansage. Das reicht doch nicht mal für den Letterbox-Durchschnittswert.
160?
Ja,
naja.
Keine Zahl da gefunden.
Hm.
Also, du erinnerst dich ja sicher an Rodney King.
Ja.
Und alles, was da dran hängt. Mhm. Und den Fall übler Polizeigewalt im Jahr 1991, der beim Freispruch der involvierten Polizisten, rund ein Jahr später war das, glaube ich, absolute Unruhen und ein brennendes, plünderndes Los Angeles zur Folge hatte. Was liegt näher, als daraus eine Komödie zu machen? Und das haben sich auch die Beteiligten gedacht und haben dann den folgenden Film hier gedreht. Und Interessant ist auf jeden Fall, wer hier das Drehbuch geschrieben hat und wer Regie geführt hat. Das ist nämlich Mark Klaasfeld. Und Mark Klaasfeld hat in erster Linie, mal abgesehen von dem Film, den ich hier bringe, hat in erster Linie wirklich fast ausschließlich Musikvideos inszeniert. Mhm. Und da sind aber wirklich krasse Sachen dabei. Also wenn ich hier so seine Filmografie durchgehe, angefangen mit Rakim, When I Be on the Mic, Nelly, Country Grammar und so, dann hier Jay-Z, Girls, 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 aber auch hier Punkrock, Sum 41, Fatlip kennt jeder das Video, mhm, oder Into Deep. NSYNC Girlfriend ist von ihm. Vanessa Carlton, 1000 Miles, Alter. Und so eine Sachen. Also hat von für Offspring, Flowrider und wie gesagt NSYNC und 1000 andere Leute hat er die Videos gemacht. Und dann hat er diesen Film hier gedreht und der heißt The LA Riot Spectacular. Mhm. Und dazwischen kam halt dieser Langfilm und es ist tatsächlich ein Spoof von den damaligen Ereignissen. Okay. Ohne Scheiß. Er fängt an mit einer O.J. Simpson-Verfolgung, die wie so ein Sportautorennen moderiert wird, halt aus dem Off. Du hast kurz Zeit später folgen halt irgendwie zwei Cops, die den betrunkenen und zu schnell fahrenden Rodney King im Auto anhalten und holen ihn halt aus dem Auto raus, ziehen die Knarre und Rodney King fängt halt an, so seine traurige Lebensgeschichte zu erzählen. Dass er nicht einfach so säuft, sondern dass er aus einer Familie kommt mit einem sehr gewalttätigen und alkoholsüchtigen Vater und das jetzt auf ihn rübergemünzt ist und so. Und als er dann irgendwie nach seiner Geschichte, die halt irgendwie gefühlt minutenlang geht, als er dann mitkriegt, okay, die Polizisten zeigen hier null irgendwie Eindruck von dem, was er erzählt, sagt er halt so, ja gut, dann halt los so, weißt du, dann let's get it on so. Und dann wird er halt verkloppt von denen.
Okay.
Ja. Die Cops danach werden natürlich übelst gefeiert von ihren Kollegen, dass er da, was sie da irgendwie hingekriegt haben. Der Polizeichef feiert die beiden. Die dürfen ihre Schlagstöcke in die Hall of Fame hängen. Das sind nämlich so, das ist nämlich so eine Wand hinter Polizeichef, wo so Schlagstöcke hängen, die halt irgendwie so in gewissen Fällen dann verwendet worden sind. Und da dürfen die beiden Polizisten dann ihre Schlagstöcke auch hinhängen. Und der weiße alte Polizeichef schwadroniert dann über das Gefühl, als er seinen ersten Schwarzen, das ist übrigens nicht das Wort, das er benutzt hatte, dann auch vermöbelt hat und wie das damals war und wie cool das war. Und später versucht sein Kompagnon halt, der zweite Polizeichef halt, ihn beizubringen, dass er das Wort vielleicht nicht mehr benutzen sollte, was mit N anfängt. Und weil sich einige Leute nämlich daran stören könnten. Er versteht halt das Problem nicht, weiß der Polizeichef, warum er das nicht benutzen sollte. Auf jeden Fall versucht er ihm das dann, dieses Wort irgendwie aus dem Kopf zu kriegen. Da malt er ihm dann auch so ein Flipchart auf, wo dann so Leute wie Chef und so draufstehen, so weißt du, so ein riesen Familienstammbaum mit Pfeilen und so hin und her. Dann habe ich so raufgeguckt, da steht halt Chef an einer Stelle, das fand ich schon ganz witzig. Ja, und nach dem Freispruch berichten die Medien halt natürlich laufend über schwarze Los Angelinos und das finden wiederum, die werden interviewt, weißt du, und die stehen halt im Zentrum von sämtlichen Nachrichten. Das wiederum finden die Latinos nicht so geil, weil die fühlen sich benachteiligt, weißt du. Es wird die ganze Zeit über Schwarze berichtet und die Latinos werden allerdings liegen gelassen. Die sagen so, ja, wir sind aber auch noch hier und wir sind auch kriminell und wir plündern auch Läden. Also wir wollen auch ein bisschen unsere Aufmerksamkeit. Und es gibt eine Stelle, wo sich dann so ein paar Latinos halt in so einen Supermarkt einbrechen und dann sich das Gesicht schwarz färben, damit die auch von den Kameras irgendwie
Alter.
irgendwie auch noch eingefangen werden.
Fuck.
Das ist tatsächlich.
Wie zur Hölle bist du bei diesem Film gelandet, Alter? Weil das klingt jetzt schon einfach nach sehr viel mehr nach etwas, was mir gefallen könnte.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr wild. Also das Ereignis um Rodney King wird halt auch medial ausgeschlachtet, weil das zeigt der Film halt so, du siehst halt so ein Porno mit Ron Jeremy, wo halt irgendwie angehalten wird, weißt du, an der Autobahn und dann hast du so eine sexy Polizistin, die dann so, komm, steigen Sie mal aus und schlägt ihn dann zusammen und was dann passiert, ja, wissen wir natürlich weiter. Ey, und was echt krass ist bei dem Film, es tauchen so krasse Leute hier auf, Alter. Die beiden Cops, die hat Rodney King zusammenschlagen, werden gespielt von Emilio Estevez und Christopher McDonald. Shooter McGavin hieß er, glaube ich, oder? Ja. Taucht eigentlich auch auf in dem Sequel von?
Wo weiß ich gar nicht.
Weiß nicht, ob er dabei ist. Das wäre natürlich cool. Dann haben wir noch in Nebenrollen, Alter, Charles S. Darden. Wir haben Ted Levine als Nazi mit seinem Sohn. Das ist auch eine großartige Konstellation. Charles Durning, Alter. Ronnie Cox spielt den Police-Chef. William Forsythe, Alter, neulich gesehen in Es war einmal in Amerika. Und hier jetzt in dem Film zu sehen. Und dann ziemlich herrliches Cameo, was ich jetzt nicht verraten werde, auch wenn viele den vielleicht nicht kennen. Aber es gibt hier einen König von Beverly Hills. Und wer den spielt, werde ich mal nicht sagen. Mhm. Und die Rides selbst werden halt immer so als Off-Kommentare und von zwei Reportern, der eine übrigens auch definitiv jemand, den du kennst, aus Sledgehammer und Succession. Wie heißt er nochmal? David Rash hieß er, glaube ich, oder? Wo ist er denn hier in dem Cast? Auf jeden Fall Rash, aber hieß er David? Michael Buffer. Ja, David Rash, genau, aus Succession und aus als Sledgehammer natürlich super bekannt. Der spielt hier halt ein Reporterpärchen mit so einer anderen Dame. Und die moderieren das Ganze halt immer so. Und es gibt auch zum Beispiel die Szene, wo Rodney King halt schwer verletzt und zusammengeschlagen halt auf so einem roten Teppich eingerollt wird und die ihn halt interviewen wollen, weißt du, und in diesem Krankenhaus praktisch dieser rote Teppich ausgelegt wird und die den dann interviewen, was er anhat und so. Also so, es ist komplett als Farce aufgezogen.
Okay.
Und die Rides selbst werden auch so als Sportevent aufgezogen. Auch wenn es Tote gibt, wird das halt die ganze Zeit moderiert, als wäre das so ein Footballspiel und so. Mhm. Also ist alles super albern und sehr, sehr fragwürdig und tatsächlich witzig. Ohne Scheiß. Ich hatte hier richtig Spaß an dieser Anarcho-Satire und mein Segen hat sie, was soll ich dir sagen? Also der Film nimmt diese reißerischen AMC-Dokus und wie alle heißen, komplett aufs Korn. Okay. Weißt du, die halt immer so...
Ach, das ist mehr so auch eine Satire, was die Medienberichterstattung
ist schon angeht. Auch eine, so. Ja, das ist schon auch eine Satire, was die Medienberichterstattung angeht. Und das nimmt der Film definitiv auch aufs Kakao und so. Mhm. Und das ist halt nicht krass subtil, aber trotzdem sehr lustig.
Okay.
Womit ich jetzt auch nicht gerechnet habe. Insofern kann ich der Ellie Ride Spectacular, hatte ich hier definitiv Spaß dran und habe hier oft gelacht, Alter. Und wenn man sagt, so ja, es gibt keine guten Spoofs in den 2000er Jahren, ich habe ja eine gefunden, wo ich sage, okay, wenn man den jetzt als Spoof zählen will, nämlich auf ein reales Event oder beziehungsweise auf diese ganzen reißerischen Dokus, die sich reale Events wie, wie heißt er hier, Alligator Man? Mann, hier dieses Crocodile Hunter oder nicht Crocodile Hunter, Mann, wie hieß denn dieser Typ mit der Krokodilfarm?
Alter.
Was? Nee, Quatsch, der hat Raubtiere gehabt. Irgendwas mit Lion.
Ach so, ja, die hier, der Tiger.
Tiger King, ja, genau. Ja, nicht, das waren keine Krokodile, das waren Tiger. Ja, wer sich sowas zum Beispiel, da sieht man definitiv die Handschrift hier mit drin und was sie persiflieren wollten. Und dann hast du Snoop Dogg, der hier halt immer wieder irgendwie ins Bild kommt und dann rappt oder halt während der Rides halt unter einem Auto sitzt und sich Popcorn halt so reinpfeift und sich die ganze Szenerie irgendwie anguckt. Das Ganze moderiert. Total bescheuert, Alter.
Also die werben ja hier auf dem Plakat mit A Live-Action South Park.
Okay.
Hilarious. Okay, also ich habe natürlich tierisch Bock, mir das anzugucken.
Also dir könnte das gefallen, ja. Ich bin bei dir, das ist wahrscheinlich eher ein Film, auf den du gestoßen wärst, aber irgendwie, keine Ahnung, wollte ich mir den ansehen und hab's dann auch getan. Tatsächlich habe ich den auf YouTube in voller Länge gefunden. Also der ist frei zugänglich, wer da Bock drauf hat. Auf Deutsch heißt der Snoop Dogs Randale / Straße der Gewalt. Ganz geiler deutscher Titel.
Was zur Hölle?
Also das ist, ja, und viele hatten nicht Bock drauf, weil ich habe ja gesagt, 160 Views bei Letterboxd, da hält sich die Grenzen das Interesse an. The LA Riot Spectacular. Es wurde auch am Ende so ein bisschen angeteased, dass, keine Ahnung, dass er das Ganze vielleicht jetzt mit dem World Trade Center oder keine Ahnung, oder mit 9-11 macht und so und dass vielleicht noch Sequels kommen von dem Film. Aber dazu ist es nicht gekommen. Insofern war wahrscheinlich die Resonanz dann auf den Film jetzt nicht allzu spektakulär.
Das um sollte
auf den Titel,
ja, aber das sollte doch ein eigenes Genre sein, Alter, so das filmische Verarbeitung von traumatischen geschichtlichen Ereignissen.
Auf eher witzige Weise, ja, sollte man machen, aber kam offensichtlich nicht so gut an.
Schade.
Ja.
Ja, ich hab Bock.
Ja.
Würdest du den anderen Leuten als mir auch empfehlen?
Das ist schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Film nicht gut wegkommt. Ich habe natürlich auch keine Referenzen. Es gibt niemanden, der den gesehen hat und so. Insofern wüsste ich nicht. Aber ich glaube, der hat seine Fans tatsächlich.
Ja, kann ich mir das sehr gut vorstellen.
Und ich kann mir vorstellen, wenn man so sich auf den Humor einlässt und wenn man das witzig findet und wenn man dieses total bescheuert, ich meine, das Video, was ja dann verhökert wird, das wird hier in so einer richtigen fancy Auktion halt verhökert. Da siehst du halt so die VHS-Kassetten vorne und dann siehst du halt, wie die da bieten. So, ja, wer bietet denn mehr? Und dann bieten die halt so, weißt du, und dann bietet halt so ein Sender irgendwie das meiste für das Video. Und der Sender hat ja wirklich Kohle gemacht, weißt du? Also insofern sind es ja auch reale Referenzen, aber halt komplett satirisch. Und dann siehst du, wie das Video verkauft wird und das nächste ist dann, ja, und hier haben wir eine dicke Schwarze, die mit einem Schauspieler irgendwie bei einem Blowjob erwischt worden ist, weißt du, so von wegen so. Und dann siehst du halt so eine Prostituierte, die da in den Zeugenstand kommt und so. Und dann ist halt das nächste Video, was verhökert wird von wegen an irgendeinem Sender und so. Es ist schon irgendwie komplett mit der Brechstange, aber es ist trotzdem irgendwie witzig. Also.
Ja, ja, ich finde, das sieht man halt schon auch an den Rollennamen und so, die, dass die da das nicht subtil angehen.
Ja, ja. Und du hattest es, glaube ich, vorhin gesagt, das ist ein Film, den man heute wahrscheinlich so nicht gemacht hätte, im Jahre 2025. Und der wahrscheinlich schwierig wäre, den so umzusetzen, wie man sich gedacht hat, das geht noch klar im Jahr 2005.
Mhm.
Ja.
Ja, kritisierst du da irgendwas? Also wäre wahrscheinlich mit sehr viel mehr Budget alles nochmal eine Ecke geiler gewesen, ne?
Aber ja, klar ist das jetzt kein hochbudgetierter Film, das ist nicht geil, das hat ein bisschen diese Musikvideo-Optik, aber es ist trotzdem irgendwie kurzweilig, weil ja ständig irgendwo passiert was. Das ist so ein bisschen wie, das ist echt so ein bisschen wie Hotshots, da passiert ständig was. So, weißt du, irgendwas total Absurdes.
Okay.
Aber ich kann schon...
Gesagt, ich hab Bock.
Es gibt auch den einen oder anderen Film in dieser Hinsicht, wo ich halt komplett aussteige und mich nach 5 Minuten sage, boah, das ist gar nicht meins. Aber hier wiederum... Fand ich das schon irgendwie witzig, weil klar habe ich die Rodney King Unruhen mitbekommen und alles, was da dran hängt. Und das wird hier nachgestellt, also als Comedy, so ist schon absurd, aber gleichzeitig auch irgendwie cool.
Okay.
Ja. The LA Riot oder beziehungsweise The LA Riot Spectacular aus dem Jahr 2005 geht gerade noch 80 Minuten, also kriegt man kurz mal weggeguckt. Und viele Punkte habe ich nicht aus IMDb, eine glatte 5,0.
Oh.
Ansonsten gibt es hier keinen Metascore, keine Letterbox-Bewertung. Ich bin jetzt der 161. und du darfst raten.
7,5.
Das ist richtig.
Sehr schön.
Das ist eine Punktlandung.
Na dann, jetzt hattest du was, was mir potenziell gefällt und ich bin mir sicher, dass mein nächstes Projekt definitiv was für dich ist.
Okay.
Nicht nur aufgrund der Besetzung, die schon auch wirklich beeindruckend ist, sondern auch das Thema könnte unter Umständen was für dich sein, weil wir sind so nicht ganz bei Serienkillern, aber der Typ hat auf jeden Fall dahingehend Potenzial.
Mhm.
Das ist auch hier ein Stück amerikanische Geschichte, witzigerweise ein ähnlicher Zeitraum wie die Rodney King Nummer. Wir sind jetzt ungefähr 2 Jahre später, 93.
Okay.
Da gab es nämlich das nächste sehr tragische Ding. Also es gab wahrscheinlich jeden Tag tragische Dinge in den USA, aber es gibt dann ja eben auch mal immer wieder so nationale Katastrophen, die dann auch über die Ländergrenzen hinaus bekannt werden. Und Rodney King war eins der Dinge. Und 93 gab es Waco. Und ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist ein Ort in Texas. Das sagt dir was. Okay.
Ja, logisch, weiß ich was. Was in Waco abging.
Ja, ich habe das irgendwie erst, also, weil ich habe früher bei in Das Effects Real Hip Hop.
Mhm.
Da sagt er doch an einer Stelle was über Waco.
Mhm.
So Lego my ego, burn you like Waco oder irgendwie sowas.
Okay.
Und dann, da war ich immer so, okay, was zur Hölle, was ist mit Waco? So, wer oder was ist das? Und ja, jetzt weiß ich es ziemlich genau. Also habe das dann natürlich eben auch schon zwischenzeitlich mal mitbekommen, aber das ist halt wirklich, jetzt finde ich, ein Ereignis, weiß ich nicht, ob man das so präsent hat. Und die haben 2018 haben die eine Miniseries gemacht, die 6 Episoden umfasst und eben dieses Ereignis aus mal mindestens 2 Perspektiven zeigt, weil Vorlage für diese Serie waren 2 Bücher. Und zwar hat einmal einer auf der Polizeiseite ein Buch geschrieben über dieses Ereignis und dann hat aber auch jemand von der, nennen wir es mal, Opferseite, hat auch ein Buch geschrieben und aus diesen beiden Perspektiven wurde dann eben das Drehbuch für diese Serie geschrieben. Mhm. Created haben das Ganze 2 Brüder namens Drew Dowdle und John Eric Dowdle, die danach sich auch weiter mit dem Thema befasst haben, weil jetzt kam letztes Jahr kam auch eine Miniseries, die quasi den Anschluss zeigt an diese Ereignisse. Noch einige Jahre dazwischen, aber es gibt eben Waco von 2018 und von letztem Jahr oder vorletzten gibt es Waco The Aftermath.
Mhm.
Auch von den Machern eben. Der eine der Brüder, John Eric, hat dann auch Regie geführt bei manchen Episoden zusammen mit Danny Gordon und so sind diese 6 Episoden entstanden, die halt auch immer so 3/4 Stunde, 50 Minuten gehen pro Episode. Rausgekommen sind 3 Emmy-Nominierungen. Keine gewonnen. Wobei 2 davon auch, ne, eine für Sound Editing, das andere für Sound Mixing. Und dann war tatsächlich John Leguizamo, der hier eine Nebenrolle spielt, war nominiert. Okay. Also für die noch nie was von Waco gehört haben, das ist ein Ort in Texas. Und da gab es eben 93, gab es einen problematischen, eine sehr problematische Situation, weil es geht um ein, es wird dann immer Compound genannt im weiteren Verlauf, aber eigentlich ist das halt das Zuhause von diesen Leuten. Das ist eine, die werden Branch Davidians genannt. Das ist eine religiöse Gruppierung, die sehr extrem christlich unterwegs sind. Und das aber auch noch das mit ihrem Propheten eben, das ist David. David Koresh ist der Anführer von dem Laden. Und sämtliche Leute, die da wohnen, folgen ihm als eine Art Messias, weil er hat da eine ganz konkrete Mission. Also die Leute, die sich entscheiden, dort zu leben, in deren Haus, was sie da gebaut haben, das ist eben so eine größere Anlage, wo halt sehr viele Menschen untergebracht sind und da leben irgendwie, keine Ahnung, sieht so nach 100 Leuten aus oder so, die jetzt da in diesem Ding leben oder, keine Ahnung, lass es irgendwas zwischen 60 und 100 Leuten sein, auf jeden Fall schon werden immer wieder recht viele Leute gezeigt, auch mit Kindern und so. Und alle, die da leben, sind da hingekommen, weil sie David Koresh folgen und dem, wie er eben die Bibel interpretiert. Und geht es vor allem um spezielle Bibelpassagen, die er interpretiert und wir erfahren, das hat mit den 7 Siegeln zu tun und das, was jetzt in Waco dann passieren wird, ist nach seiner Auffassung die Öffnung des 5. Siegels. So, und die wollen also in diesem Areal einfach nur leben und jetzt hat die Polizei bzw. das ATF, ne, diese Abteilung der Regierung, die, wenn Waffen ins Spiel kommen, auch gerne mal eben auf den Plan geholt wird. Das ist ja, ATF steht, glaube ich, für Alcohol, Tobacco und Firearms. Und die Abteilung wird dann eben jetzt auf den Plan gerufen, weil bekannt wurde, dass die da scheinbar auch eine Menge Waffen drin haben in diesem Haus. Und so, und sollen die also beobachtet werden? Und am gewissen Punkt marschiert dann aber auch, weil das FBI kommt dann mit auf den Plan und am Anfang marschiert aber die ATF eben mit ein paar Einheiten dann auf das Haus zu. David Koresh tritt vor die Tür mit erhobenen Händen und sagt, sie sollen nicht schießen, weil sie nicht bewaffnet seien. Und dann haben die aber Hunde im Hof und einer der Hunde macht einen Schritt auf so einen ATF-Agent zu und in dem Moment erschießt er den Hund. Dadurch fühlen sich die im Haus halt auch aufgefordert zu schießen, weil jetzt eben Schüsse gefallen sind. Und plötzlich geht da einfach Mayhem los. So. Und das führt dazu, dass alle Leute, die im Haus leben, sich dort verbarrikadieren. Draußen haben wir ATF und mittlerweile dann auch dazu gekommen FBI. Und dann wird eben ein Negotiator dazu geholt. Und der telefoniert fortan immer mit den Leuten im Haus. Meistens mit David Koresh selbst, wobei der angeschossen wurde bei der ganzen Aktion. Und dann hat er so eine rechte Hand namens Steve Schneider, mit dem kommuniziert er dann auch immer wieder. Und das dauert, ich werde jetzt nicht sagen, wie lange, aber die sind da lange in dieser Standoff-Situation. So, das geht über viele, viele Tage und irgendwann gibt es eine Auflösung, wo ich jetzt natürlich, also wenn du sagst, du kennst Waco, dann weißt du, wie die Nummer ausging. Und trotzdem muss ich das jetzt nicht vorwegnehmen, weil es ist halt eigentlich so erstmal so eine Patz-Situation, weil die sagen,
Belagerung, ja.
Die wollen, dass die rauskommen und die sagen, hey, wir haben überhaupt keinen Anlass rauszukommen, wir wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden, wir haben nichts falsch gemacht. Und ATF und FBI sagen dann, aber naja, wir wissen, dass ihr da drin Kinder habt und das große Problem, was sie halt haben, ist, David Koresh hat das so aufgezogen, auch ein bisschen opportunistisch und dahingehend clever. Weil wenn du dort lebst, musst du abstinent leben. David nimmt sich aber Frauen und nur er hat Sex mit denen. So, das heißt, er hat dann auch Sex mit den Frauen der anderen Männer, die da leben, weil die untereinander ja keinen Sex mehr haben dürfen.
Ja.
Ziel ist es, es gibt eine bestimmte Anzahl, ich glaube, es sind 12 oder so. Er muss so und so viele Kinder zeugen. Die müssen dann dort auf die Welt kommen und dann hat er halt 700. Irgendwie so den Trupp, der es sein muss, weil er halt da alles nach einer biblischen Prophezeiung oder eben seiner Interpretation der Bibel, muss das halt alles so stattfinden. Das heißt, alle, die da leben, haben halt auch diesen Deal gemacht und sagen, ja, ist cool damit. So, und wir verfolgen dann schon auch, also wir erleben eine Figur, die dann neu ankommt und sich diesem Verein anschließt. Und das ist eben auch eine Schlüsselfigur. Dieser Herr wird von Rory Culkin gespielt und der heißt David Thibodeau in der Figur und der ist einer, der ist der eine, der das Buch geschrieben hat, was hier verfilmt wurde. Ne?
Okay.
Das heißt, der ist da auch wieder lebend rausgekommen. Und das andere Buch wurde von Gary Neusner geschrieben, das ist der Negotiator. Mhm. Der wiederum wird von Michael Shannon gespielt.
Wow.
Taylor Kitsch spielt David Koresh, diesen fanatischen Anführer, und ich meine, dann kennt man Friday Night Lights, war glaube ich so sein Durchbruch, ja, aber wir kennen den aus als Gambit in X-Men und x John anderen Carter. Sachen. Ja, und der
lange nicht gesehen, ja.
Ja, und der hat hier über 30 Pfund abgenommen für die Rolle. Und spielt das ziemlich geil. So, und dann haben
der ist gut. Ich habe den auch im Detective gesehen, so der ist ein bisschen unterschätzt, ja.
Finde ich auch, finde total unterschätzt, weil das hat er wirklich gut gemacht. Und ich finde sowieso die Besetzung hier schocktierisch und dir wird auch gleich auffallen, dass es hier diverse Parallelen zu einer anderen Serie gibt, weil neben Michael Shannon haben wir hier als Typ, der dann den FBI-Trupp anführt, Shay Whigham. Dann haben die beiden aber noch einen Boss vom FBI, der quasi beide Abteilungen anleitet.
Ist das eine Parallele zu einem Filmemacher, den wir heute schon mal hatten?
Ja, genau. Beziehungsweise eine Serie, die er in die Wege auf den Weg gebracht hat. So, warum habe ich denn jetzt den Namen nicht von dem Herrn? Doch, Glenn Fälschler. Weiß nicht, ob du den Namen zuordnen kannst. Wenn du die Fresse siehst, weißt du, der war auch bei Boardwalk Empire dabei.
Okay.
Wie eben auch Paul Sparks, der hier Steve Schneider spielt, diese rechte Hand von dem. Das war Mickey, ne, im Boardwalk Empire.
Ja, klar, aus House of Cards auch sehr präsent.
Ja, genau, ja. Und dann eben Rory Culkin, dann haben wir Julia Garner, John Leguizamo. Also ist wirklich toll besetzt. Ach so, Andrea Riseborough spielt auch noch die Frau von Paul Sparks, also die ist Judy Schneider,
okay,
die dann auch angeschossen wird und dann trotzdem drin bleibt und so. Und das, also, das ist sehr kurzweilig. Das ist eine spannende Angelegenheit, weil wenn du eben nicht weißt, wie die Nummer ausging, dann denkst du dir wirklich so, oh, Alter, was eine beschissene Situation, ne? Und das tut ja solchen Stoffen immer sehr gut, wenn das halt eben auf Büchern oder Biografien jetzt in diesem Fall basiert von Leuten, die halt auch einfach real beteiligt waren, ne? Und das finde ich eben ganz cool, dass du hier diese beiden Seiten hast. Einmal eben die Sicht von dem Thibodeau als Überlebender von diesen Branch Davidians und auf der anderen Seite eben den Negotiator von der FBI-Seite.
Ja, so ein bisschen wie Flags of Our Fathers und Letters from Iwo Jima, ja, genau. So, dass beide Seiten beleuchtet werden.
Ja, aber es ist wirklich, also geht so weit, dass ich mir immer überlegt habe, es wäre vielleicht ganz geil, auch dieses Buch von dem Gary Neusner zu lesen.
Du hast ja Red State nicht gesehen, oder? Von Kevin Smith, weil das ist auch so ein Belagerungsszenario mit so einer religiösen Gemeinschaft und so, wo dann das FBI sich draußen postiert und dann so eine. Einer hat mich ein bisschen daran erinnert, wo du gerade über Waco erzählst. Also,
ja, ich finde, da gibt es ja einige Filme, ne? Wo du so diese, wo so eigentlich der ganze Film so ein langes Standoff-Ding ist.
Finde ich eigentlich immer ganz geil, ja.
Ja. Und jetzt habe ich auch schon reingeguckt, also weil jetzt vor kurzem das hier durchgebinged und dann habe ich jetzt gestern angefangen auch mit der Aftermath-Serie. Und da geht es jetzt natürlich vor allem um die Gerichtsprozesse, die es im Anschluss gab, ne? Weil da ja dann Leute angeklagt wurden und so und sowieso dann eben auch das Verhalten und das Vorgehen von FBI und ATF natürlich auch auf den Prüfstand kommt, weil das ist kein Spoiler. Die verhalten sich hier zum Teil wirklich abenteuerlich, Alter. Da werden Methoden an den Tag gelegt, wo du wirklich denkst, so im Ernst, Alter, so die Nazis haben angerufen und wollen ihre Methoden zurück. Also es ist wirklich krass. So hätte ich nicht gedacht, dass das FBI da so abgeht, aber es ist eine interessante Serie. Also kann ich wirklich jedem empfehlen. Das ist natürlich, also auch wenn das eine bundesweit dann oder nationenweit in den USA natürlich darüber berichtet wurde, ist das eigentliche Szenario, was wir hier leben, relativ klein, ne? Weil wir sind halt die ganze Zeit an diesem Compound in dieser Patz-Situation. Und lebt damit natürlich sehr stark halt von Shannon, Whigham und wie sie alle heißen. Und die mag ich ja eh. Das hat schon bei Boardwalk Empire sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist zweifelsohne eine gute Serie. Kann ich empfehlen.
Klingt nach meiner Baustelle, ja, hast du recht.
Ja, denke ich mir. Voll und gut. Also vor allem, das ist ja immer tricky bei sowas, finde ich, wenn du so eine Figur erzählst, die so ein Fanatiker ist und jetzt in dem Fall hier so religiöser Fanatismus, dann finde ich das immer tricky, das so zu erzählen, dass du auch glaubst, dass Leute dem folgen. und ne, du nicht einfach denkst, sag mal, habt ihr sie alle noch? Das ist doch ganz offensichtlich, der Typ ist ein Scharlatan und so, sondern dass der halt wirklich über das, was er sagt und wie er die Bibel verinnerlicht hat und interpretiert hat, auch Leute berührt und anführen kann damit, ne? Und dass die auch Bock haben, seinen Lehren zu folgen. Das ist eine Gratwanderung, finde ich. Und er macht das halt geil. Dieses, dass du auf der einen Seite schon denkst, okay, er ist charmant, er macht es gut, so wie er die Leute einwickelt. Aber eben ganz schmaler Grat zu, ey, der Typ hat nicht alle Latten im Zaun. Mhm. Ja, deswegen gute Serie.
Klingt interessant.
Ja. Ja, ursprünglich sollte das von den Weinsteins produziert werden und das war jetzt aber vom Timing her, ne, Oktober 2017 ging es los mit den, oder hier wurde bekannt gegeben, dass jetzt aufgrund der Vorwürfe eben hier Weinsteins Name entfernt wird aus der Serie. Und ich glaube, das hier war auch noch Paramount und dann ist die Aftermath-Nummer ist Showtime, glaube ich. Ist ja auch egal. Jedenfalls war das jetzt halt schon ein Projekt, wo sie eben geguckt haben, dass sie den Namen Weinstein irgendwie rauskriegen. So viel zu Waco. Und ist jetzt zahlenmäßig, ich war vom Metascore ein bisschen überrascht, weil auf IMDb hat das dann doch eine ordentliche 7,8. Metascore ist aber bei 56 und auf Letterboxd ist sie auch mit einer 3,7.
Mhm. Die Letterboxd-Bewertung geht ja ganz gut klar.
Jetzt darfst du raten.
Ein bisschen bin ich schon am Schwanken hier.
Mhm. Also, oder frag, wenn du noch irgendwie, wenn es da Unklarheiten gibt.
Nee, mir schwebt
die 7. Es ist nicht die beste Miniseries aller Zeiten, ne?
Ja, mir schwebt die 7,5 vor.
Ist das dein Tipp?
Ja.
Dann ist das einen halben Punkt daneben, ich bin bei 8.
Na, 8?
Ja.
Okay.
Ja.
Da hättest du mich ja noch weiter runtergebuttert, jetzt, wenn ich auf den Tipp gehört hätte.
Nein, weil mir halt.
Na, dann doch eine 6.
Um Gottes Willen, nee, weil mir einfach aufgefallen ist, dass ich halt eigentlich nur Positives gesagt habe. Aber das ist ja auch, also gibt's ja oft, ne? So irgendwie guckt man das sehr gerne und hat nichts auszusetzen und dann ist er trotzdem halt keine 10. So, das
nee, das habe ich schon mit einkalkuliert. Du klangst jetzt nicht nach 10. Obwohl, das hatten wir schon auch das andere Mal, dass ich hier so ganz nüchtern eine Rezension hier und dann auf einmal eine 10. Das wäre auch nicht
ja,
das
erste Tito,
Mal.
Mein Lieber. So, einen haben wir noch.
Einen haben wir noch. Skammen aus Schweden. Skammen. So, jetzt aber wirklich. Unsere letzte Rezension des letzten Monats.
Meinst du?
Ja. Diesmal glaube ich, jetzt haben wir es wirklich.
Na ab, dann.
Nächster Episode. Nur noch frischen Stoff.
Na, hau mal einen Tipp raus.
Und das Beste zum Schluss. Grüße an Marci. Ingmar Bergmann. Schande. Mein Tipp ist 8 Punkte.
So, so.
Ja. Und dein Tipp ist?
7,5.
So, so.
Ich hab gerade nur so
der
gesagt.
Das Programm.
Wie?
Schande für diesen Tipp.
Im Ernst?
Weiß ich nicht, vielleicht.
Glaube ich nicht.
Ja, er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, ja. Pokerface. Was wolltest du sagen?
Na, in letzter Zeit bist du einfach sehr gut im Vorherraten. Oder vielleicht ist es in letzter Zeit auch einfach zu offensichtlich.
Stimmt, da verkacke ich. Ja, hast recht. Ich verkacke mehr beim. Beim Nachherraten.
Gerade schon irgendwie, ne? Ja.
Stimmt, vorhin hier der Tipp um 1,5 Punkte und so. Da sind die Feuerraten. Vielleicht sollten wir alles Feuerraten. Ja, und jetzt bin ich Titel und ich rate Feuer.
Also würde in deinem Fall gerade echt gut laufen, ja.
Wäre ein besserer Lauf.
Weil das kann ich jetzt schon mal vorwegschicken. Die 8 Punkte sind richtig.
Die sind richtig.
Ja, okay. Ja.
Na gut. Hilft, glaube ich, nicht mehr fürs Gesamtergebnis, aber gut.
Ja, ich müsste sehr weit daneben liegen mit den 7,5, damit das noch passt.
Deine sind falsch. Um es mal noch spannend zu machen.
Na dann. Aber wir haben, glaube ich, schon, ich habe hier schon den einen oder anderen Bergmann-Film gebracht und ich glaube, mich zu erinnern, dass du da gesagt hast, das ist ein Regisseur, bei dem du nicht so gut aufgestellt bist.
Was?
War das falsch?
Also ich habe definitiv schon den einen oder anderen Ingmar Bergmann-Film gesehen und habe auch schon mal hier den einen oder anderen rezensiert. Insofern.
Also ich kann mich an einen erinnern. Ich wüsste jetzt nicht, was der andere war. Aber ist ja auch egal.
Ich glaube, ich habe mehrere gehabt, weil ich habe diesen Wilde Erdbeeren, habe ich hier, glaube ich, schon mal gebracht.
Und den hast du gebracht?
Ja, ja.
Okay.
Zum Beispiel.
Ja, den und ich glaube, du hast das siebte Siegel.
Ja, den auf jeden Fall. Aber ich kann mal, ich kann ja für meine Letterboxd, kann ich ja direkt mal irgendwie die Filmografie aufrufen, wenn ich auf den Regisseur gehe, und dann sehe ich ja, wie viel hier ausgeschwärzt ist.
Ja, weil die wilden Erdbeeren, die fehlen mir noch. Mhm. Also mir fehlt eh auch so richtig viel von Bergmann. Bin jetzt aber auch nicht bei allem.
Ja, wir hatten gemeinsam natürlich die Herbstsonate.
Stimmt.
Und
ja, Szene einer Ehe wollte ich noch sehen. Du hast Fanny und Alexander auch, glaube ich, mal gebracht, ne?
Fanny und Alexander habe ich, glaube ich, nicht gebracht, aber ich habe ihn definitiv gesehen irgendwann mal vor diesem Podcast. Mhm. Genau.
Und wir haben ja jetzt, glaube ich, für den April auch Hour of the Wolf.
Ja, da kommt der nächste, genau.
Ja. Aber und sonst, also
Persona habe ich noch zu Hause zu liegen, habe ich mir von Dave ausgeliehen.
Das genau, den habe ich hier gebracht.
In unserem Break wollte ich den mal nachholen, genau, den hast du gebracht, aber habe ich auch noch nicht geschafft.
Und was hast du jetzt sonst groß gebracht neben den beiden? Also bist du sicher mit wilden Erdbeeren, dass du den gebracht hast?
Nee, das kann sein, dass das vor diesem Podcast war. Ich weiß, dass ich ihn gesehen habe, oder? Nee, ich habe ihn auf meiner Watchliste. Okay.
Ach so.
Nee, vielleicht habe ich den noch nicht gesehen. Ich habe ihn auf meiner Watchliste offensichtlich nur.
Okay.
Ja, allzu viel war es nicht, hast recht. Fanny und Alexander.
Also mir fehlt wirklich viel von Bergmann. Also
ist schon mehr, was ich nicht kenne. Ja, definitiv. Ja, aber stimmt. Alles will ich jetzt auch nicht aufholen, aber es ist natürlich ein großer.
Ja, aber sowas wie Szene einer Ehe würde ich halt schon echt gerne mal sehen.
Ja, das ist natürlich ein großer Film.
Ja, ja, wobei, das war das nicht auch so, dass das erst als Serie rauskam und dann hat das nochmal zusammengeschnitten, oder war das andersrum?
Kann ich dir nicht sagen.
Da gibt es eine Kinofassung, das weiß ich, aber ich meine, das war eine Serie eigentlich, ne? Mhm. So eine Miniseries. Naja, wie auch immer, da sind wir jetzt gar nicht, weil es geht ja um Schande.
Genau.
Aus dem Jahr 68, also noch ein bisschen früher. Und für uns beide eine Erstsichtung.
Richtig.
Oder? Ja. Aber
wie Raging Bull wieder ein Schwarz-Weiß-Film.
Ja, und für Bergmann-Verhältnisse halt hier Leute, mit denen er öfter mal zusammengearbeitet hat.
Ja, das stimmt.
Also vor allem sie. Mhm. Liv Ullmann ist hier die weibliche Hauptrolle und an ihrer Seite Max von Sydow, auch jemand, mit dem Bergmann öfter mal zusammengearbeitet hat.
Ja, das siebte Siegel, da haben wir ihn wieder.
Ja. Und natürlich hat Bergmann das auch selbst geschrieben und inszeniert, logisch, wie die meisten seiner Filme. Mhm. Und inhaltlich sind wir, jetzt war mal, lass mich mal überlegen, wo sind wir zeitlich genau?
Wir sind nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, aber doch eine ganze Weile danach, oder? Weil
ja.
Also ich habe mich einmal irritiert, weil ich meine mich zu erinnern, dass es gar nicht groß zeitlich definiert wird, wo wir sind. Und also wir können natürlich über Klamotten und so Style so ein bisschen das einordnen, aber an einer Stelle wird dann mal über eine Weinflasche ein Datum etabliert.
Ja.
Wo ich dachte, okay, wow, das wird jetzt hier so ein bisschen als alter Wein verkauft und der Wein ist aber irgendwie von 62 oder so. Mhm. Das heißt, wir müssen deutlich danach sein. Und ich dachte halt die ganze Zeit, wir sind früher in der Handlung, weil ich auch dachte, ja, wir sind irgendwie so am oder nach Zweiten Weltkrieg.
Kurz danach, ja.
Aber dann finde ich halt, naja, ich finde halt schon, über ihre Sonnenbrille ist klar, dass wir später sind, über das Auto und so, ne? Also es ist definitiv eher 50er, 60er.
Aber man muss, glaube ich, auch erwähnen, was vielleicht wichtig wäre jetzt für die einen und warum wir hier so diskutieren, dass das so ein bisschen so ein Paralleluniversum ist. Also so eine Dystopie, die sich ja nicht wirklich so zugetragen hat, historisch. Deswegen gibt es hier, glaube ich, schon Stretch, was
den Zeitrahmen angeht. Ja, das weiß ich nicht, weil es gibt ja eine Art Bürgerkrieg, die erzählt wird. Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass das der einzige Bergmann-Film ist, der in der Zukunft spielt.
Eben, ja. Mhm.
Also ja, keine Ahnung.
Also es ist schon irgendwie Endzeit-Sci-Fi, wenn du es so willst, streng runtergebrochen.
Das sind Dystopie, ne?
Ja, irgendwie schon. Hm. Allein schon deswegen nicht so leicht zuzuordnen oder einzuordnen.
Aber es ist auch gerade dadurch, dass es nicht wirklich einen realen Bezug hat, ist es auch ziemlich egal, in welcher Zeit wir uns befinden.
Ja, das stimmt.
Weil es eigentlich komplett um zwei Personen geht, die früher Musiker waren, die haben irgendwie beide im Orchester gespielt. Und sich jetzt auf eine sehr ländliche Insel zurückgezogen haben, um dort eigentlich Landwirtschaft zu betreiben, weil eben das Land im politischen Umbruch ist und da ein Bürgerkrieg herrscht und die eben ihren Job aufgeben mussten, weil die halt unpolitisch eigentlich sind und nur ihre Ruhe haben wollen, haben sie sich jetzt an einen Ort zurückgezogen, wo sie halt hoffentlich in Ruhe ihr Ding machen können. Und da bauen sie jetzt so ein paar Sachen an, die sie dann immer wieder verkaufen und leben da ansonsten in ihrer Zweisamkeit. Mhm. Da haben sie so einen Nachbar, der eine Ecke weg wohnt, der schenkt ihnen dann manchmal irgendwie einen Fisch. Oder tauschen das halt so, ihr einziger Luxus ist eigentlich Wein, den sie sich dann eben ab und zu holen bei einem Bekannten. Und sie scheinen sich sehr zu lieben, aber es gibt eben Probleme, weil der Krieg, der dann doch irgendwie immer näher rückt, der macht vor allem ihm sehr zu schaffen. Jan Rosenberg, das ist eben die Figur von Max von Sydow, der ist ziemlich, naja, man kann den schon als weinerlich bezeichnen, ne? Weil also der Film
nimmt, er ist auch herzkrank.
Also, ja, aber ich finde, der Film nimmt schon irgendwie klar Stellung, dass er als so ein bisschen schwach etabliert wird und halt, ne, also und nicht jetzt jemand, sowieso, Mensch, ja, wie schön, dass der mit seinen Gefühlen in Kontakt ist, sondern schon jemand, der emotional so ein bisschen überreagiert, je nach Situation und vor allem im direkten Vergleich zu ihr halt eine ziemlich sehr emotional unterwegs ist und eben ein bisschen übersensibel, so. Es geht dann auch, wir erfahren über Unterhaltungen zwischen den beiden, auch, dass sie Kinder will, er nicht, weil jetzt eben, er sagt, das müssen wir nach dem Krieg machen, weil aktuell bricht hier halt überall der Krieg aus. Das kommt dann eben auch, wie ich schon gesagt habe, näher räumlich, weil jetzt Rebellen angreifen und dann irgendwelche Nachbarn sterben und dann wird vermeintlich die Ordnung wiederhergestellt. Und dann werden sie aber von dem jetzigen Regime als Kollaborateure verhaftet.
Ja, auch wegen so einem leicht verwirrenden Interview und ein paar Statements, die dann gemacht
genau, werden. Genau, ja, weil diese vermeintlichen Befreier dann ankommen und sie vor die Kamera zerren und sie da halt ein Interview gibt, was total aus dem Kontext gerissen wiedergegeben wird.
Genau.
Und so sind sie halt plötzlich Kollaborateure dieses Regimes. Und dann kommt also dieser örtliche, was ist das, irgendein Bürgermeister, Oberst, sonst was, der Typ, der halt auf dieser Insel das Sagen hat, mit dem sie eigentlich ein super Verhältnis hatten. Das wird eben auch, bevor da der Krieg ausbricht, auch noch dargestellt so. Die sind befreundet mit dem und haben einen guten Draht. Und er hat, als er dann aber das Sagen hat in dem Ort, die wurden dann eben erstmal wirklich da eingeschüchtert und verprügelt, und weil da diese Truppe aufmarschiert ist. Und er hat dann den Einfluss, sie wieder freizulassen. Aber dann taucht er halt auch irgendwann, also er taucht öfter mal bei dem im Haus auf, aber nach dieser Nummer taucht er eben auch auf und will dann irgendwie, dass die ihm auch helfen. Und das dann ist ein bisschen komische Formen an. Also, aber im Kern geht es eben darum, wie dieses Paar nicht nur die Probleme untereinander hat, sondern eben von den Problemen von außen halt immer stärker beeinflusst werden, weil es ja schon auch immer öfter zum Streit kommt und sie auch sagt so, hey, nach dem Krieg trennen wir uns so, weil das geht halt nicht. Ja. Wie fandst du das?
Fand ich gut.
Habe ich mir gedacht.
Ist natürlich schauspielerisch groß, weil Liv Ullmann und Max von Sydow. Fand ich toll und allgemein diese Szenerie und auch, dass der Zuschauer bzw. die ZuschauerInnen auch so ein bisschen im Unklaren gelassen werden, was hier eigentlich abgeht und was hier passiert, aber du leidest irgendwie mit dem mit, weil die ja auch nicht so richtig wissen, wo kommen die jetzt hin, wo werden, da dachte ich so ein bisschen, okay, hat ein bisschen was von Zweiten Weltkrieg, weißt du, dass da Leute plötzlich rausgerissen werden aus ihrem Leben und aus ihren Wohnungen und dann einfach irgendwie random erstmal zusammengefercht, verhört werden und dann naja, wo es halt ungewiss ist, wie es jetzt hier weitergeht, so, weißt du, und das, so eine Filme finde ich immer krass, so, das hat ein bisschen was von den Dystopien, die ja natürlich jetzt in neuerer Form war, aber so Children of Man und so, weißt du, wo du halt hinter jedem Menschen hast du eine gewisse Bedrohung, weißt du, und musst halt aufpassen, was passiert. Und die beiden haben sich ja...
Ja, aber findest du nicht, dass bei Children of Man geht's eben um die globale Veränderung und wie man sich darin zurechtfindet.
Und hier ist halt dieser kleine Mikrokosmos dieser beiden Personen.
Und
ja,
hier,
ja,
ist das klar, eher das Setting, dass sich halt die Welt um sie rum verändert, und dann geht's aber darum, was das mit deren Beziehung macht.
Ja, das stimmt.
Also ich glaube, dass eben die Beziehung hier mehr im Fokus steht, als jetzt wirklich der Krieg drumherum.
Ja, da hast du recht. Das ist schon, das geht schon um diese beiden in erster Linie und wie sich das entwickelt. Also die Beziehung und so. Und es wird ja auch etabliert, dass am Anfang, also wo es noch nicht diese Stresssituation gibt, gibt es ja schon Konflikte zwischen diesen beiden.
Ja.
Aber es wird, glaube ich, ganz gut etabliert und erklärt, wie die beiden ticken. Und wie die Chemie ist zwischen denen, weißt du. Und dass sie sich irgendwie dann auch immer wieder zusammenraufen und so. Halt so.
Ja, das finde ich nämlich auch geil gemacht, weil wir haben am Anfang, als quasi noch heile Welt ist, gibt es so eine Szene, wo die beiden draußen unter so einem Obstbaum halt irgendwie was essen, frühstücken. und sich anschmachten. Die ganze Szene ist die ganze Zeit nur in eine Richtung gefilmt. Wir sehen immer nur seinen Hinterkopf und die Hälfte von ihrem Gesicht, eben verdeckt durch ihn, wie sie ihn anguckt. Digga, so eine Einstellung so lange zu zeigen, zum Thema Sachen, die heute nicht mehr so gemacht würden, ne, weil du einfach allein in der Unterhaltung hättest du wahrscheinlich 100 Schnitte gehabt. Und hier sind wir einfach statisch.
Ja.
In einem Take. Und trotzdem, du siehst nur manchmal ihre beiden Augen, meistens nur eins, und sonst ist trotzdem halt, erzählt sich wahnsinnig viel darüber, wie sie ihn anguckt, wie die, sind so diese kleinen Berührungen.
Ja, das stimmt.
Wie die die Beziehung erzählen auch, ne?
Also mit
wie
der Jacke,
physisch wo er miteinander sind.
Wo sie sagt zu ihm so, ja, nimm mal deine Jacke mit und so, und dann siehst du schon, wie die beiden so eingespielt sind und dass sie praktisch auch immer für ihn mitdenkt und so.
Ja, aber eben auch da, ne, hat so, ist so borderline übergriffig oder halt eben dieses Bemutternde und auf der anderen Seite aber natürlich auch fürsorglich und so, aber das meine ich. Das Bergmann ist total gut darin, Beziehungen zu etablieren, zu uns zu erzählen, was die Beziehung von den Leuten aus, deswegen will ich halt auch Szenen einer Ehe unbedingt sehen.
Ja, das stimmt.
Weil ich finde, der hat wie kaum ein anderer verstanden, was so die Facetten von Beziehungen ausmacht, was so die Love Language von den einzelnen Beteiligten ist und so, weil das finde ich halt bei ihr auch total gut, ne? Sie ist ja manchmal voll wütend auf ihn, aber wenn er sie dann irgendwie so und so berührt, dann merkt man bei ihr wieder total, dass so dieses, also sieht man dann in ihren Augen dieses, okay, darum liebe ich ihn, ne? Also, und das, finde ich, kriegen wenige so hin. Und das beeindruckt mich jedes Mal, auch wenn ich den Film hier insgesamt wahrscheinlich schwächer finde als andere Filme von ihm. Also siehst du ja auch über die Punkte. Ich finde, irgendwie ist der nicht rund. Ich finde den zu keinem Zeitpunkt langweilig und ich finde es auch immer interessant, was hier passiert. Aber ich habe wirklich verglichen mit sowas wie Persona das Gefühl, dass das lange nicht so tiefgründig ist wie eben Persona.
Okay. Ja, Person habe ich nicht gesehen, aber ich muss jetzt wirklich sagen langsam, dass Bergmann einfach krasse Filme dreht, Alter.
Ja, ja.
Also seine Filme kamen alle gut bei mir weg und ich finde diese Verrohung, die auch gezeigt wird im Laufe des Films, was hier passiert, Alter, ist schon, geht schon unter die Haut. Also es ist schon, ich fand's krass, es ist echt ein guter Film. Auch
ja, ist auch.
Mit dem Soldaten, die Szene und so und dann später auf dem Boot und so, das ist auf jeden Fall... Der ist krass und das Ganze erzählt er halt in knapp anderthalb Stunden, was man dem auch zugutehalten muss.
Weißt naja, du? Eine Stunde 43 geht
ja. Ja, Stunde 43, okay, ja gut, ein bisschen länger. Aber auf jeden Fall jetzt keine zweieinhalb Stunden.
Nee, aber ich finde eben gerade auch, was die Lauflänge angeht, finde ich den halt mit dem Pacing irgendwie schwierig, weil ich finde irgendwie die erste Hälfte sehr viel, die holt mich sehr viel mehr rein, obwohl die im zweiten Teil, in der zweiten Hälfte ja sehr viel mehr passiert eigentlich.
Okay.
Ne?
Ich fand die zweite Hälfte auch sehr dicht, weil ja da der Bürgermeister sich von der anderen Seite zeigt und so und diese Freundschaft nochmal, also da sind auch krasse Momente immer wieder drin.
Auf jeden Fall, ich habe ja gesagt, ich fand den zu keinem Zeitpunkt langweilig. Mhm. Aber ich finde den eben nicht so rund wie jetzt andere Filme, die ich von ihm gesehen habe und damit halt auch irgendwie nicht so klar in der Message oder in dem, was er erzählen möchte.
Das Leben der Marionetten habe ich noch gesehen, 1980. Den kenne ich auch noch von ihm. Den fand ich eher schwach.
Okay.
Aber was ganz krass ist aus Bergmanns Filmografie, es gibt einen Film, der mich als Kind traumatisiert hat. Es gibt so ein paar Filme, wo ich als Kind, die mich so übel, die ich irgendwie zufällig im Fernsehen gesehen habe und die mich so übelst geflasht haben und wo ich so einen, die ich nie wieder aus meinem Gehirn rausgekriegt habe.
Okay.
Und einer davon ist von Bergmann, der heißt Das Schlangenei, The Serpent's Egg.
Ja.
David Carradine in der Hauptrolle. Liv Ullmann, glaube ich, auch weibliche Hauptrolle. Und da weiß ich noch, da ging es darum, dass die Experimente an Juden im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Mhm. Und diese Experimente waren so pervers, Alter, dass ich das nie vergessen habe. Das fand ich überkrass. Und habe diesen Film noch nicht mal irgendwie als gesehen gelockt, weil ich den nicht bewerten könnte. Ich müsste den nochmal gucken und habe mir den auch irgendwann gekauft, weil das so ein Traumafilm von mir ist.
Mhm.
Aber habe den seitdem nicht gesichtet. Und der taucht hier auch nicht, die sind ja immer nach Popularität sortiert bei Letterboxd und der ist irgendwie eher so im Mittelfeld. Also der gehört jetzt nicht zu den ganz beliebten Bekannten und hat hier auch nur 3,3.
Okay.
Da wüsste ich mal gerne, wie der heute funktioniert. Aber der, als ich den viel zu klein gesehen habe und auch nicht greifen konnte, was hier letztendlich abgeht, hat er mir trotzdem schlaflose Minuten zumindest eingebracht. Also den fand ich krass. Den kennt kaum einer.
Ja, es gibt schon noch so ein paar Filme. Deswegen, ich bin auch echt gespannt auf Hour of the Wolf. Also gibt es einiges, was ich von dem noch sehen möchte.
Gehe ich mit, bin ich auch gespannt drauf.
Echt ein interessanter Filmemacher.
Voll, ja. Definitiv. Hat schon eine gute Vita. Und ist zu Recht schon einer der großen, gefeierten schwedischen Regisseure und allgemein so im Arthouse-Bereich natürlich eine Koryphäe.
Und auch ein Priestersohn, ne?
Ach echt, ja.
Das sind die besten Filmemacher. Danny McBride und Ingmar Bergman halt ganz klar.
Ah ja.
Nee, gibt's ja einige, ist echt lustig. So, dass irgendwie Söhne oder Kinder von Priestern denken sich, nee, ich muss Filme machen, das geht sonst nicht.
Ja, ein DJ-Kumpel ist tatsächlich auch ein Pfarrerssohn. Mhm. Sein Vater immer irgendwie Pfarrer gewesen. Und ich hatte mal eine Freundin, die hatten tatsächlich auch oben in dieser Kirche, hatten die so ihre Privaträume, weißt du, wo die daran gechillt haben. Und da hat sie halt auch ihre Hausaufgaben gemacht und so. Und da, ja, habe ich.
So. Hast du sie entweiht?
Nee, nicht ganz. So weit ging es nicht, aber. Wir haben uns schon nicht besonders christlich verhalten. So, drücken wir es mal so aus.
Okay.
Daughter of the Preacher Man.
Ja, und Schande ist natürlich auf der Schneiderliste, ist in der Criterion Collection, wie wahrscheinlich nahezu alles von Herrn Bergmann. Mhm. Der wird ja von der Kritik schon über alle Maße gefeiert. Wieder mal so einer der Großen, der nie einen Oscar bekommen hat.
Ach krass, stimmt.
Ja, neunfach nominiert, nie einen bekommen, ne? Ist bitter.
Aber hat wahrscheinlich einer von denen, die wahrscheinlich trotzdem europäische Preise kann und so, oder vielleicht.
Ach so, ja, der hat wahrscheinlich auch europäische Filmpreise bekommen.
Irgendwas in der Richtung.
Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Und von der Academy dann verschmäht. Ja. Mensch.
Hat bei der Berlinale ein paar Sachen gewonnen. Mhm. In Cannes auf jeden Fall einiges gewonnen, ja. Ja, ist typisch. Sogar einen französischen Filmpreis hat er. Nur den Oscar wollten sie ihm nicht geben. Asis.
Mensch.
Ja. So, sollen wir Punkte vorlesen, oder
Schweinerei,
was?
Ja, machen wir Punkte.
8,0 auf IMDb. Für Schande kein Metascore. Mhm. Letterboxd 4,2. Bist du auch bei 8?
Ich bin auch bei 8.
Na dann. Halb miesen für mich.
8 Punkte für Schande. Grüße an Marci. Und big shoutout. Bergmann kommt schon besser an als, wie heißt er?
Tarkowski,
ja, genau.
Ja, auf jeden.
Alright.
So, dann sind wir eigentlich auch schon raus. Endergebnis ist 3 Miese für dich, 1 Miesen für mich.
3-1, Mensch.
Ja.
Ja. Lief ja nicht so gut. Aber ja.
Schaden.
Ihr ratet ja nicht mehr mit, insofern macht mir das, bin ich nicht mehr so motiviert, euch reinzureiten.
Genau.
Nee, ich versuche das Ruder natürlich noch rumzureißen. Ist ja noch früh im Monat. Ja, ging ja gerade noch los.
Cool, dann bedanken wir uns mal noch schnell bei allen, die uns supporten. Wie immer, ihr seid die Geilsten. Gerne weitersagen, wir haben noch Platz für mehr.
Auf jeden Fall, gerne mit supporten. Haben wir nichts dagegen. Ja. Patreon und Steady, dürft ihr uns unterstützen, kriegt ihr so eine Episodendose, Auftragsfilme.
Alles.
Alles, ja. Und dann auch die Kollegen supporten, natürlich unterstützen. Ob jetzt finanziell oder zumindest mit Daumen hoch und Rezension. Ich habe ja schon erwähnt, wir quatschen über Filme, könnt ihr mal reingucken. Da war ich zu Gast. Was ich ja noch nicht erwähnt habe, apropos, als die Jungs zu Gast waren, Alessandro hat über den Film Spuren auf dem Mond geredet und hat somit unsere 4000. Rezension gemacht. Genau, ja. Wir haben jetzt unsere 4000 Filme haben wir jetzt voll in diesem Podcast und haben jetzt auf jeden Fall...
Du musst gleich zu Ende alleine moderieren, weil ich brauche eine Pinkelpause.
Ja, okay. Was heißt alleine zu Ende moderieren? Wir sind fertig. Also, 4000 Filme haben wir. Glückwunsch dazu.
Voll gut, Alter. Und? Ja. Alessandro hat es gemacht und wir haben es nicht mitbekommen.
Wir haben es nicht mitbekommen.
Erst im Nachhinein. Alter, 4000, krass.
Ja.
Gut.
Ich muss auf Klo.
Ich muss pissen.
Und ciao.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.